Hallo, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist wieder Jens Faultrott und auf der anderen Seite ist
Der Markus Walter. Hallo.
super, zurück aus der Krankheit. Wir haben dich ja stark vermisst das letzte Mal.
Zurück aus der Krankheit, als wenn ich jahrelang weg gewesen wäre.
4 Wochen, also sozusagen 8.
Ja, aber ich war wirklich nur ein paar Tage krank und da war gerade die Aufnahme vom letzten Podcast. Schade, aber heute wieder frisch dabei.
Das ist super. Dann können wir dich ja gleich mal fragen, wie waren so deine letzten 8 Wochen, die, wo du nicht krank warst?
Also ein paar Tage war ich krank. Nee, da war ich auch noch im Urlaub und solche Geschichten sind ja alle noch dazwischen gekommen.
Geil, habt ihr noch einen Job frei? Ich möchte auch bei euch arbeiten.
Ja, nee. Haben wir nicht. Jedenfalls nicht so ein Job, womit wir dich bezahlen können.
Ich muss meinen Kollegen Penning fragen, vielleicht fällt ihm was ein. Ansonsten, bei uns, wir war es nicht ganz so. Bei Emin hatte ich auch eine schöne Woche gehabt, letzte Woche in Hamburg. Die war auch fantastisch. Also auch bei uns kann man recht angenehm leben. Kommen wir zum ersten Punkt. Kleine Danksagung. Also ich denke mir, da war jetzt nichts Großes dabei dieses Mal, außer natürlich dem Seonaut, der sich auch selber die Geschenke gefreut hat. Und da hoffen wir ja auch, dass er jetzt so motiviert ist, dass er dann auch die nächste Dekade mit der Campix uns beglückt. Also wir erwarten schon 10 Campixe von diesem Geschenkregen, oder?
Campixe ist das die Mehrzahl.
Das haben wir jetzt definiert.
Also ich glaube, irgendwo stand mal, dass der Seonaut jetzt SEO Campix bis 30 oder so sich registriert hat.
Das ist doch super. Da haben wir doch einiges vor uns.
Aber ich weiß nicht, ob es stimmt, ehrlich gesagt. Es ist nur eine Vermutung.
Ich kaufe mir jetzt zumindest mal Müggelsee-Aktien. Vielleicht kann man da irgendwie, scheint mir ein sicheres Invest zu sein.
Genau, die Campix ja, steht ja jetzt eigentlich schon fast. Na gut, also vor der Tür noch nicht, aber eben, man liest ja ganz viel drüber. Jens, machst du da auch einen Vortrag?
Das werde ich mal sehen. Nee, wir machen ja auf einen, glaube ich, so viel. Ich weiß, hat ja Seonaut schon bei uns kurz angesagt. Die Idee ist ja schon mal so ein Moderatoren-Panel zu machen, so all about Traffic und was uns sonst noch so einfällt. Glaube ich, fände ich sehr lustig.
Das wäre Bombe auf jeden Fall.
Ja, und ansonsten habe ich noch eine ganz freaky Idee, aber da muss ich mit dem Seonaut noch drüber reden, weil das kann für mich auch sehr gefährlich werden. Da muss ich sicher sein, dass dieses Panel dann auch wirklich Twitter und blockfrei ist und sicher heißt, ich vertraue den Leuten nicht. Ich brauche Leute, die aufpassen, dass nichts passiert. Das heißt, ich brauche ein paar mehr Leute auf dem Ding, denen ich hochpersönlich vertraue. Dann habe ich was ganz crazy vor. Aber da bin ich auch noch im Überlegen, weil es echt extrem risky ist.
Okay, ich bin auch gespannt.
genau. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich überlegen, ob wir bei eurem Inhouse-Panel mitmachen. Was ja auch bestimmt das letzte Mal schon sehr gut war. Wir hatten ja noch mal eins gehabt von Inhouse und Agenturen. Vielleicht können wir das irgendwie zusammen. Da müssen wir uns mal vielleicht unterhalten, ob was wir da Lustiges auf die Beine stellen können.
Okay.
Und ansonsten wollte ich auch mal ein bisschen so spontan reingehen. Ich finde ja seine Idee, mehr Workshops zu machen, gut. Und ich habe auch keine Lust, denn ich hatte letzte Jahre so viel Präsentationen und Slides vorbereitet, so viel Arbeit. Ich finde aber, man ist viel kreativer, wenn man zusammen über Themen diskutiert. Und ich denke, da kann man vielleicht, finde ich, seinen Step hin mehr zu Workshops eigentlich sehr, sehr, sehr gut.
Das fände ich auf jeden Fall auch sehr gut.
Und ja, da bin ich echt mal gespannt. Aber du willst ja was zum Thema Video-SEO machen.
Ja, ich hatte es mir vorgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe. Das wären dann drei Panels, wo ich dann wäre. Ich weiß es nicht, ob ich das wirklich alles schaffe. Ich wollte dann noch mit dem Marcel, mit dem Deluxe, an dieser Stelle schönen Gruß natürlich, auch noch was machen zu Link-Netzwerken. Jens, da kam von dir so eine Frage
Genau.
an mich, was ich dann mit Link-Netzwerken zu tun habe.
Da habe ich mir jetzt auch gedacht. Ich meine, ihr seid ein großer, ich meine, ihr strahlt aus, ihr seid TV-Konzern, Link-Netzwerke. Ist das nicht
Ja, wir sind
Aha, Link?
eigentlich Hub, aber
Ja,
nee.
eben.
Mal schauen, was wir da auf die Beine gestellt kriegen.
Das
Ist
ist.
aber noch nichts in festen Tüchern. Feste Tücher heißt es so? Es hat trockene Tücher, oder?
Genau.
Mal schauen, was wir noch machen. Auf jeden Fall Inhouse-SEO, da werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Und zum Thema Video-SEO schaue ich nochmal.
Ansonsten wegen Link-Netzwerken fragt mal Eva, der hat ja bestimmt auch einiges so zu erzählen.
Das kann sein.
Außerdem Frau auf dem Panel heißt mehr Zuhörer, du weißt.
An dieser Stelle schönen Gruß.
An Eva. Die auch gerade im Urlaub ist übrigens. Also auch bei uns gibt es ab und zu mal Urlaub. Zwar versuche ich den möglichst kurz zu halten, aber manchmal verliere ich.
Tja, So ist das Leben.
Genau. Komm mal ganz kurz Kommentare. Wir hatten letztes Mal 17 Kommentare und unsere Zielgröße habe ich ja mal von unserem Gast, den wir gleich vorstellen können, mal übernommen, weil ich das ja nett fand aus seinem Podcast mit diesen 20. Das hat man ja letztes Mal überschritten, also vor zweimal überschritten, diesmal sind wir nur bei 17 gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, eine noch gar nicht so ganz zu beantworten, und zwar von Jan aka Huber. Der einfach gefragt hat, wie das aussieht mit dem Berufseinstieg nach der Uni. Und da hat er einfach gefragt, wie sieht eigentlich die Bewerberlage bei so Trainee-Programmen aus? Okay, das müsste die Scouts sagen, aber so viel ich weiß, sind die immer, können die immer sehr schön auswählen, weil es sind, glaube ich, 4 oder 5 Plätze und die haben da eine 10-20-fache an Bewerbung. Aber die Frage ist natürlich grundsätzlich, auf was wird am meisten Wert gelegt? Ich meine, da können wir natürlich sagen, mal von uns so, als bist du Arbeitgeber, ich bin Arbeitgeber an der Stelle, auf was wird man so Wert legen, wenn man so Berufseinsteiger reinkommt? Ich habe ja letztes Jahr davon 6, 7 eingestellt, oder nee, 6 eingestellt letztes Jahr. Alle auf einmal, deswegen habe ich eine Menge Bewerbungsgespräche geführt. Also ich meine, was kommt erstmal, was ist ganz wichtig, wenn man sich irgendwo bewirbt? Du musst einen kompetenten Eindruck machen. Das ist erstmal das A und O. Wenn du da irgendwas vor dich hin stoffelst, wirkt das nicht. Und ich muss Vertrauen haben, dass ich Vertrauen vermittelt bekomme, dass ich die Aufgaben, die ich dir gebe, die auch, dass du die bewältigen kannst. Das ist eigentlich sozusagen das Wichtigste. So ein Bewerbungsgespräch kann ich nicht abfragen, ob du alle, du weißt, wie man HTML buchstabiert. Okay, das kriege ich vielleicht noch hin in der Abfrage, aber am Ende vom Tag ist es ein sehr kurzes Gespräch, also für eine Stunde. Und da geht es hauptsächlich, ist es die Frage, wie kommt man persönlich rüber und passt man eigentlich in das Team? Von dem, was du studiert hast, okay, da sehe ich ja deine Zeugnisse und kann das an der Stelle halbwegs beurteilen, aber da kommen wirklich eher so Fragen, dass man sagt, du hast jetzt dieses und jenes Problem, wie würdest du rangehen, um das zu lösen? Das ist eher auf der Art und Weise, dass man sehen will, stimmt die Denke mit dem von meinem Team und harmoniert das? Und bringt man vielleicht auch einen neuen Aspekt in das ganze Thema rein? Das ist sozusagen, wie wir an sowas ran, also ich jetzt an sowas rangehe, es gibt bestimmt auch 15 andere Methoden bei der Telekom, die ist groß genug dafür, aber so gehe ich mit so einem Thema um. Markus, wie machst du sowas?
Ja, also wir haben leider kein Trainee, eben für das Thema SEO. Und von der Seite her war ich da jetzt noch nicht so richtig ja, eben halt in solche Vorstellungsgespräche mit involviert. Wir haben eine ganze Menge Praktikanten. Ja, und da schaue ich auch mal, halt, ob der Studiengang wenigstens irgendwie etwas mit Online überhaupt zu tun hat. Weil da kommen nämlich auch Leute an, die wollen zum Fernsehen, wollen nur Fernsehen machen. Und online, ach, online, ja, es ist so ein eben halt lästiger Klotz am Bein, den man noch hat. Das sehen bei uns viel falsch.
Okay, verständlich.
Ja, die
Und
wollen
ich.
alle gleich Fernsehen, das ist Wahnsinn. Okay, und ja, immer halt dort frage ich eigentlich erstmal ab, halt, ob die sich überhaupt ja immer halt im Klaren sind, wie die Aufgaben immer halt bei uns aussehen.
Okay, das Problem haben wir nicht. Ich hatte noch keinen da, der gesagt hat, also eigentlich wollte ich Funkmast werden, gell? Das hatte ich jetzt noch nicht gehabt.
Ja, es ist bei uns leider öfter so, aber.
Fantastisch. Naja, würde ich sagen, gehen wir damit auch durch und stellen endlich mal unseren Gast vor. Und unser Gast, Dima, ist sozusagen die Lichtgestalt der deutschen Webanalyse-Szene, Timo Aden. Timo, hi.
Hallo, hallo, moin, moin.
Und für den Fall, dass sich irgendjemand noch nicht kennt, wäre es wirklich schön, wenn du dich unseren Hörern mal kurz vorstellst, außer dass du jetzt schon wissen, dass du aus Hamburg kommst bei dieser schönen Begrüßung.
Genau. Ja, genau. Ich bin Timo, komme aus Hamburg von der Firma Tracken Web Services, auch in Hamburg. Genau, mache seit einiger Zeit Webanalyse, habe damals letztendlich mit dem Thema angefangen, bei Google, wo ich gearbeitet habe, war da verantwortlich für Google Analytics, glaube ich, ein Tool, was wahrscheinlich die meisten Hörer kennen. Genau, in einigen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz und Skandinavien, und kam damals zu Google, als das Tool gerade gelauncht wurde, also wirklich ein paar Wochen alt war, und habe das dann 2,5 Jahre lang betreut und dann Google verlassen, um die Firma Tracken zu gründen, zusammen mit Leonard Paulsen, der auch bei Google war. Und da spezialisieren wir uns jetzt letztendlich auf Webanalyse und Conversion-Optimierung. Das heißt, wir führen Webanalyse in allen Facetten, also alles, was irgendwie mit Webanalyse zu tun hat, toolunabhängig durch. beraten da viele Unternehmen und Conversion-Optimierung machen wir letztendlich Tests, bauen Landing-Pages, setzen die auch direkt technisch um, können die bei uns hosten und sorgen dafür, dass unsere Kunden höhere Conversions haben und mehr Geld verdienen, als sie vorher verdient haben. Zusätzlich zu den Consulting-Dienstleistungen haben wir jetzt auch noch angefangen, vor einiger Zeit schon eigene Tools und eigene Technologien zu bauen, haben da zum Beispiel das Trackboard gebaut, was kostenlos runterzuladen ist unter trackboard.de oder .com oder irgendeiner Domain, mit Doppel-K geschrieben. Und das nutzt sozusagen die Google Analytics und die Twitter-API. Und da kann man sich sein eigenes Management-Dashboard sozusagen zusammenschieben, eine kleine Software, Adobe Air in Flex gebaut, die man sich kostenlos, wie gesagt, runterladen kann und da seine Daten so arrangieren will, wie man das gerne hat. Und auch nicht uninteressant für SEOs, weil es da das ein oder andere Widget gibt als Report, was es so in Google Analytics nicht gibt.
Das ist richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir nutzen es, also zwei Disclaimer oder ein Disclaimer. Timo arbeitet auch für uns. Nochmal ganz kurz dazu sagen, wenn ich jetzt hier auch mich so freue an der Stelle. Aber das Trackboard vor allem setzen wir auch bei uns auch ein, gerade um unsere ganzen Account-Daten für unsere Blogs auseinander zu knuddeln, weil da muss man sich nicht in jedes einzelne Account reingehen, etc. pp. Ist wirklich schön, weil man kann Daten von verschiedenen Google Analytics Accounts in eins aggregieren und dann sagen, ich sehe die Visit-Zahlen von meinen allen Blogs auf einer Seite oder die Top-Keywords auf einer Seite und ähnliches. Ihr habt ja auch viel mit diesen Deltas, also hauptansteigende Keywords auf einer Seite und sowas, sind wirklich, wirklich sehr schöne Sachen.
Genau, und da gibt es ja auch Videos zu bei YouTube. Wer das nicht genau weiß, was das Tool ist, kann man sich da was angucken. Und genau, ganz nettes Tool und das stellen wir, weil wir so nett sind, der Menschheit kostenlos zur Verfügung.
Das stimmt. Sehr schön.
Markus, hast du es schon mal gesehen, das Trackboard?
Ja, aber auf jeden Fall. Ich habe es auch im Einsatz.
Super, oder? Also, müssen wir mal einen Aufruf machen. Also, alle, die es nicht haben, schreibt uns in die Kommentare, dass ihr es nicht habt, dann wissen wir, Loser. ansonsten einfach benutzen. Nee, dann würde ich sagen, nehmen wir dich erstmal mit jetzt in unserer Reise, bevor wir in das Fokusthema einsteigen, was damit, glaube ich, auch ganz klar sein dürfte, nämlich von vielen Leuten gefragt, SEO und KPI. Gehen wir mal ganz kurz zu den letzten 4 Wochen zurück. Ich denke, das Thema, was hier drin hat, hat mir oben schon abgehandelt mit dem Thema, was ihr Schönes auf der Campix erzählen wollt, weil ja der Kollege SEO Deluxe endlich wieder da nach seiner Sendepause, was uns ja, glaube ich, alle auch wirklich sehr freut. Das mich jetzt auf jeden Fall extrem gefreut, bei ihm wieder was lesen zu können und ihn richtig aktiv hier zu sehen, auch in diversen Chats. Aber da habt ihr ja oben schon drüber gesprochen. Ansonsten, habe ich ja ein bisschen was geschrieben, was letzten 4 Wochen da war, in meinem berühmten Monatsrückblick. Und ich denke mir, ein Riesenthema, was irgendwie gewesen war, war ja auch das von dir zuerst gefundene, Markus, Google Local. Das ist ja mal echt brutal, oder?
Also das ist ja wirklich Wahnsinn, was der Google wirklich in so eine kleine Suchergebnisseite alles einblendet. Und also ich persönlich finde es wahnsinnig unübersichtlich. Also man hat da richtig solche Störer in diesen Suchergebnissen drin. Und also ich weiß auch noch nicht, ob das Google wirklich ausrollt. Aber ich hoffe es mal nicht.
Das ist schon stark. Timo, hast du dir das mal angeschaut, Google Local?
Klar, ich hab mir's
Oder,
angeschaut.
genau. Was sagen da eigentlich so AdSense? Ich meine, ganz ist eigentlich auch nicht dein Thema, aber Lennart kam ja irgendwie auch aus der Ecke. Ich meine, der hat jetzt irgendwie in der rechten Spalte die ganzen AdSense-Anzeigen da erstmal so gediegene 500 Pixel nach unten geschoben werden, ist ja bestimmt auch extrem förderlich für die Einnahmesituation.
Ja, AdWords, ja.
Ja, genau.
Du meinst, das ist eine Einnahmesituation von Google?
Ja.
Naja, ich glaube, da haben die jetzt nicht so ein großes Problem, dass sie zu wenig hätten. Das Schöne bei Google ist ja, die werden das ja nicht ungetestet gemacht haben. Letztendlich ist es ja so, dass Google immer circa 1% des weltweiten Traffics nutzt, um irgendwelche Tests durchzuführen. Das kriegt man meistens nur in Deutschland nicht mit, solange man sich nicht als Amerikaner ausgibt hier, weil das halt meistens in Amerika eher zuerst stattfindet. So, wenn man in Amerika regelmäßig die Cookies löscht und da sich dann mal die Google-Seiten anguckt, kriegt man schon häufiger mal irgendwelche Tests mit, die man hier halt überhaupt nicht sieht. Die stellen ja nichts live, was nicht irgendwie getestet wurde. Von daher, aber das ist ja letztendlich auch, wenn es so wäre, dass ein Umsatzeinbruch für Google bedeuten würde, wäre das ja letztendlich, um mal mit der Google-Brille zu sprechen, oder die mal wieder aufzusetzen, wäre es ja ein schöner Beweis dafür, dass die Relevanz und vernünftige Ergebnisse gut anzuzeigen, wichtiger ist, als irgendwie den letzten Euro rauszuquetschen.
Da hast du recht.
Aber ob das jetzt gut angezeigt ist oder nicht, ich glaube, darüber lässt sich wirklich noch streiten.
Naja, da kann man über viele Sachen streiten. Man kann über die linke Seite streiten, ob das wirklich so schön ist, dass da Bilder, Videos, Places und so weiter steht.
Oh ja, bitte sag's nicht, ich will darüber nicht reden. So hässlich, so ein Kack.
So, ich kann darüber streiten, warum ich hier jetzt als Köln stehen habe und nicht Darmstadt. Also, klar, letztendlich wird sich das zeigen und wenn das nicht funktioniert, werden sie es wieder zurücknehmen. Also letztendlich, die machen es ja letztendlich schön und spielen halt mit ihrer Seite. Das ist ja genau sehr sinnvoll und das, was ich auch immer den Leuten erzähle, dass sie es tun sollen.
Nee, da hast du absolut recht. Nee, sehe ich, also grundsätzlich daher sehe ich es ähnlich, aber es hat einen schon, ja, denke ich mir, auch für die Auswertung jetzt im Bereich Webanalyse, wenn natürlich auf einen Schlag meine SEA-Anzeigen einfach weniger Traffic bringen, weil jetzt ein gutes Stück weiter unten sind, ist natürlich auch eine Frage. Da denke ich mir erstmal so, huch, wie geht man damit systematisch um? Ich sehe erstmal nur die Zahl, kriege erschreckt, so, was ist denn hier los? Dabei hat sich meine Performance gar nicht groß, also hätte sich nicht geändert, ich wurde einfach nach unten geschoben, weil da jetzt so eine Landkarte ist, wo vorher mein Ad war.
Ein Grund, sich noch mehr Mühe zu geben, um ganz nach oben zu kommen. Also über die Suchergebnisse.
Das ist es immer. Ist aber auch nicht immer sinnvoll. Aber ist natürlich aber auch trotzdem eine Herausforderung, wenn man dann in dem Bereich, wir waren ja jetzt gerade Conversion-Konferenz gewesen in Hamburg und macht so irgendwie, was ich was, multivariates Testing etc. pp. Und kriegt man Traffic-Zuführung auf meinem Kram irgendwie mit AdSense und auf einmal ändert sich allerdings das ganze Environment, wo man AdSense geschaltet ist, hat bestimmt auch lustige Auswirkungen dann auf die Traffic-Qualität.
Stimmt. Was auch spannend ist natürlich, also ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber ich sehe halt in den normalen organischen Suchergebnissen neben diesem Places-Ding auch noch immer die Logos, Fotos. Das heißt, es werden ja auch viel weniger organische Suchergebnisse im sofort sichtbaren Bereich dargestellt.
Genau.
Und was natürlich auch noch absolut irgendwie komisch ist, man hat auch halt teilweise zwei bis drei stinknormale Suchergebnisse und dann wieder so zwei, drei Places und dann wieder immer normale. Und das macht es, glaube ich, so für den, ja, jemand Standard-User absolut, ja, schon, das wird undurchsichtig.
Definitiv.
Und das finde ich alles noch irgendwie ein bisschen tricky.
Also ich meine, ich glaube, der normale Nutzer merkt das gar nicht so. Der sagt, okay, sieht anders aus, aber der merkt nicht, also der kriegt nicht mit, dass es aus einem anderen Suchbereich kommt. Weil es ja jetzt, das finde ich von der Lösung ein bisschen smarter als vorher die Karte, die mitten in der Mitte war. Da war das Ganze also zerstückelt, sah komisch aus und ich habe jetzt eigentlich eher eine größere Klarheit. Die Frage ist bloß der Dateninterpretation. Also hier wurde ja komplettes Spiel geändert. Und ich hatte vorher meine organischen Ergebnisse, ich hatte die Karte und jetzt sind die aber reingemischt. Und ich habe jetzt auf der ersten Seite nur noch, ich habe jetzt mal Hotel in München, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 organische Ergebnisse und dafür, es sind sogar mehr als 10, wie übel ist das denn? Also meine ganzen Sachen, die meine Tracking, meine Rankings erheben. Da war noch heute schon klar die Frage, wie gehe ich damit um? Was ist jetzt eigentlich noch, zähle ich die jetzt mit rein? Also wenn ich zum Beispiel das aus Versehen mit Hotel München mit dem ersten lokalen Ergebnis im Organ, jetzt aber in dieser Liste auf Position 4 bin, zähle ich das dann als organisch 4? Eigentlich ja nicht, weil ich habe ja lokal optimiert und nicht, aber vor Kunde. Ich bin jetzt so weit, dass ich mein System trennen werde. Wahrscheinlich in dem Suchraum organisch, was wurde ja Texte optimierst, etc. pp. Links vielleicht machst oder irgend so ein anderes SEO-Gedöns. Da möchte ich ja wissen, wie gut habe ich mich innerhalb dieses Suchraums oder dieser Indexlogik entwickelt. Aber andererseits will ich ja wissen, wie bin ich vor Kunde dargestellt. Wahrscheinlich werde ich diese beiden Zahlen trennen in Zukunft, weil ich kriege es nicht mehr in einer abgebildet. Ich muss sagen, optisch bin ich auf Position 4, aber organisch bin ich eigentlich gar nicht da. Also wenn ich so bin ich nur auf 18, ich bin aber mit lokal auf 4. Oder ich bin organisch auf 8, aber vor Kunde bin ich auf zweite Seite. weil 8 ist jetzt auf der zweiten Seite, dummerweise.
Aber habt ihr das auch, was ich sehe? Ich nutze hier Chrome und wenn ich nach unten scrolle, verschwinden die AdWords-Anzeigen unter dem Maps-Bild.
Ja, das ist im Hotel. Entschuldigung, ich bin. Oh mein Gott, ich bin im. Das ist im Firefox bei mir auch.
Okay, das ist ja natürlich so semi-schön, ne?
Aber um dich zu zitieren, ich glaube, das haben die ausgiebig getestet.
Es muss irgendeinen Sinn haben.
Genau, sonst hätten sie es einfach nicht gemacht.
Genau.
Wahrscheinlich findet der Nutzer das toll. Aber Markus, wie geht ihr denn mit eurem Tracking um, wenn ihr die Rank-Position erhebt? Was wäre jetzt bei dir, wenn du jetzt organisch bei Hotel München auf 5 wärst, aber optisch, weil die lokalen Sachen wirklich ja reingeschoben sind und nicht wie bei einer Onebox eine Onebox sind, die ich identifizieren kann, sind die vor Kunde aber erst auf 10. Was hättest du denn dann dargestellt gerne in dem Tool? 10 oder 5? Oder lieber doch 2? Das weiß ich, habe mich organisch besser optimiert, ich bin bloß nach hinten geschoben worden, weil Google irgendwas dazwischen geschoben hat.
Okay, letztendlich machen wir herzlich wenig mit immer Google Places. Wir haben da eigentlich überhaupt nichts dafür.
Ich
Und
auch kaum.
deswegen habe ich mich mit der Frage eigentlich auch noch nicht so auseinandergesetzt.
Ja, aber mit deinem organischen Ranking zum Beispiel, du bist zu, was weiß ich was hier, Lost München, keine Ahnung. warst du die ganze Zeit organisch auf 4? Warum auch immer jemand sowas suchen sollte? Und es hätte dir wahnsinnig viel Traffic gebracht und auf einmal bist du immer noch, bist sogar organisch auf 3 gestiegen, aber optisch vor Kunde, weil Google dir 5 Lost Hotels reingeschoben hat zwischen Position 2 und 3, bist du auf 8. Also optisch bist du auf 8, aber organisch bist du eigentlich sogar besser geworden. So, das willst du ja bewerten. Einmal deine Arbeit, sagst, ich habe richtig gearbeitet, ich bin gestiegen, meine Maßnahme hat funktioniert, aber ich habe jetzt weniger Traffic, weil mir was zwischen reingeschoben worden ist. Also wie gesagt, mir ist das Lösung nur aufgefallen, dass ich zukünftig wirklich sage, organisch bin ich X, optisch vor Kunde bin ich aber Y.
Verstehe.
Um die beiden Zahlen zu trennen, weil sonst kriege ich nicht mehr zurück meine Lernkurve. Ich habe was getan und es hat gewirkt.
Richtig. Ja gut, aber weiß ich, also da muss man dann ja vielleicht auch halt einfach sagen, ja gut, das ist halt so, ist halt Google, immer können wir auch nichts drehen und schon also wir da jetzt unsere ganzen Tracking-Systeme anpassen und dann haben wir es fertig und dann ändert Google wieder was. Ich meine, so irgendwann muss man es einfach wissen, dass es so ist.
Also da muss man ja auch, wenn ich, da muss man ja auch, also die Suchergebnisseiten werden von Google ja nicht für SEOs gebaut,
Das ist ja auch scheiße, das hättest du ruhig mal machen, finde ich.
sondern ja letztendlich für die User, dass sie einen Mehrwert kriegen. Und letztendlich, ich habe jetzt hier Schuhe Hamburg angegeben, irgendwie, das sind jetzt schon nicht irrelevante Ergebnisse, die ich hier sehe. Also letztendlich, wenn man mal betrachtet, ich habe die Zahl leider vergessen, aber es ist eine unglaublich hohe Prozentzahl der Suchanfragen bei Google, die einen lokalen Bezug haben. Gigantisch hoch.
Ich glaube,
Und
das sind so knapp 20%.
14.
genau, die ist wirklich relativ hoch, die wirklich einen direkten lokalen Bezug haben. Von daher macht das für die User, glaube ich, Sinn. Also ich meine, ich finde es relativ schön, weil es werden Social Media Aspekte mit reingenommen. Es werden Telefonnummern, was ich total gut finde, wenn ich jetzt einen Zahnarzt suche, dessen Telefonnummer ich regelmäßig vergesse. Und was auch schön zeigt, finde ich, wo Google ja immer mehr hingeht, letztendlich diese ganze unglaubliche Vielfalt an Produkten, die sie haben. Ich meine, die haben über 100 Einzelprodukte, dass die immer mehr zusammenwachsen. Und wenn man sich vor 2, 3 Jahren gefragt hat, was macht Google eigentlich mit diesen ganzen Firmen, die irgendwie ständig kaufen? Und das ist ja ein Sammelsurium an Firmen. Und was machen die damit überhaupt? Und gibt es eigentlich einen Masterplan? Wurde vor einiger Zeit immer gesagt, so nö, die kaufen einfach alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Aber man sieht ja schon, dass hier die Produkte relativ sinnvoll zusammenwachsen. Also ich meine, was hier jetzt für eine Verknüpfung stattgefunden hat zwischen Maps und Local und dies und das, was da irgendwie jetzt in die Suche mit reinläuft, das ist schon relativ gigantisch.
Nee, also vor Kunde gar kein Thema, da bin ich voll bei dir. Aber nichtdestotrotz, du sagst ja auch immer, Analysesysteme oder Webanalyse, whatever, ich möchte ja zwischen meiner Arbeit und meiner Wirkung irgendeine Korrelation herstellen können. So, und das muss ja sichergestellt werden, egal wie das Environment ist. Und jetzt sehen wir das Beispiel Schuhe Hamburg und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind ja above the fold überhaupt keine organischen Ergebnisse mehr. Nur noch ganz, wer immer zuhört, bitte mal nachschauen. Da ist gar kein organisches Ergebnis mehr. Jetzt ist allerdings das erste organische Ergebnis, was jetzt unter dem Seitenumbruch sozusagen ist, ist von hamburg.de. Jetzt haben die Kollegen bei hamburg.de wahrscheinlich sich ein bisschen optimiert und sagen, oh, Schuhe Hamburg, ist ja wahrscheinlich ein hohes Suchvolumen drauf. Sondern waren die vielleicht letzte Woche noch auf Position 3, haben vielleicht zwei Links gekauft und wollen jetzt wissen, waren die Links gut? Aha, die waren gut, weil sie sind ja um zwei Positionen gestiegen. Also, Linkquelle gut, Wirkung gut. Oder sie haben irgendwas an ihrer Description geändert, haben intern noch drei Links drauf. Also, sie haben irgendwas gemacht und organisch sind sie um zwei Plätze gestiegen. Optisch vor Kunde sind sie allerdings um acht Plätze gefallen. Also, das heißt, A, meine SEO-Maßnahme war richtig, also muss ich das ja messen, also nur organisch. Allerdings, um meine Traffic-Forecast zu berechnen, muss ich halt schon wissen, ich bin eigentlich nicht mehr im sichtbaren Bereich. Das ist jetzt mal wirklich unabhängig von der Usability der Seite, die finde ich so auch besser. Aber ich habe ja wirklich zwei Scopes. Einmal muss ich mit meinem Rank-Report, ich will wissen, wo rank ich und bringt mir das Traffic. Das zweite will aber, funktioniert meine Arbeit? Also, und das konnte ich vorher mit einer Zahl machen, weil mein Ranking hat gesagt, deine Arbeit war gut. Im organisch und oder schlecht, wenn ich abgestürzt bin, weil, oh, böse Links, warst du ja bei Fast Backlink und hast ja 50.000 Links drauf gehauen oder so. Nein. Und ich konnte wissen, stehe ich gut da. Aber jetzt ist zwischen ich stehe gut da und ich habe gut gearbeitet eben nicht mehr identisch, weil Suchergebnisse komplett reingemischt werden. Wie gesagt, das Problem hatten wir schon, seitdem es die ganzen One-Boxen gab, aber noch nicht so massiv wie jetzt mit dieser Integration. Und ich glaube, da muss man an den, also ich ganz ehrlich, da muss man mit umgehen. Also ich erwarte, dass sich da irgendwie, also der Kollege Johannes Lichtgestalt Beuys muss dann halt mal überlegen, wenn er mir jetzt sagt, in Systrix hier Sichtbarkeitsindex, saugeil, weil du bist mit Schuhe Hamburg irgendwie auf 1, bin ich ja gar nicht. Also, aber ich habe gut gearbeitet. Also, wahrscheinlich muss man das trennen. Was sehe ich optisch? Und wie bin ich organisch eigentlich gerankt? Weil es nicht mehr identisch ist. Was war vorher identisch?
Ganz schön tricky.
Genau. War das jetzt nachvollziehbar oder habe ich jetzt. Mal gucken, was die Kommentare sagen. Wir haben wieder der Faulrad hat sich wieder den Wahnsinn gelabert. Keiner hat ihn verstanden.
Ja,
Manche.
aber das ist ja genau die Frage. Also natürlich hast du recht mit dem, was du sagst. Vielleicht sollte man dann überlegen, ob man den Sichtbarkeitsindex in den Unsichtbarkeitsindex umbenennt.
Oh, das wäre mal cool.
Aber letztendlich, wie gesagt, es gibt ja mal zwei Sichtweisen. Die Google-Sichtweise, Mehrwert für die User bieten. Und letztendlich, wenn ich Website-Betreiber bin und SEO mache, dann, na klar, habe ich das Ziel, irgendwie sofort sichtbar zu sein und dies und das, die ganzen Ziele, die es da gibt. Was ich natürlich sehen würde, inwiefern hat das Einfluss auf den Traffic, der auf meine Seite kommt. Und wenn das natürlich relevant weniger wird oder ich relevant weniger guten Traffic auf meine Seite kriege und weniger Umsatz mache, dann hat das natürlich direkte Auswirkungen. Und gut, das wird man natürlich sehen. Das kann man ja auch nach wie vor messen letztendlich. Das hat ja keinen Einfluss auf die Zahlen in dem Webanalysesystem zum Beispiel. Das bleibt abzuwarten. Da habe ich jetzt auch noch keine Ergebnisse.
Genau. Aber ich glaube, für die ganzen SEO-Tool-Anbieter da draußen, Kinders, ihr müsst euch da Gedanken machen. Also wir haben unser eigenes Tool ja. Nutzt aber natürlich auch Systrix, weil es für die Konkurrenzanalyse einfach ein Traum ist. Aber natürlich für die internen Reportings nutzen wir ein eigenes Anwendung. Und wir machen, ich habe jetzt erstmal mit unseren Kollegen hier einen Workshop angesetzt intern, wie gehe ich damit reportingsmäßig um? Und ich werde wahrscheinlich auf diese zwei Zahlen gehen. Wo stehe ich eigentlich organisch, um einfach, damit mein Linkbuilding-Team weiß, ob es gut gearbeitet hat. Aber andererseits, wo stehe ich optisch? Und wenn ich dann merke, das Ding bleibt so, dann kann ich Schuhe Hamburg einfach aus meinen Zielen rauskippen, weil was soll ich mich beanstrengen, auf 1 zu ranken, wenn der 1 unter dem Page-Fault ist?
Ich möchte aber mal einen Einwurf machen übrigens.
Oh, das ist toll.
Du hast wahrscheinlich deine Schuhe Hamburg-Suche durchgeführt im angemeldeten Modus, oder?
Ja, das sowieso.
Genau, ich habe gerade auch mal Schuhe Hamburg eingegeben im nicht angemeldeten Modus. Witzigerweise kriege ich die gleichen Suchergebnisse, die im angemeldeten Modus als local quasi angezeigt werden, kriege ich im nicht angemeldeten Modus auch als erste Suchergebnisse. Das heißt, ich glaube nämlich nicht, dass es das Ergebnisse sind, die jetzt aus Maps oder Local direkt da reingefeedet werden und dann erst unterm Strich, also wenn wir nach unten scrollen, die ersten organischen Suchergebnisse passieren, sondern ich glaube, dass oben auch schon organische Suchergebnisse sind, die einfach mit Local-Daten angereichert sind.
Meinst du?
Wenn ich mir das angucke und wenn ich einmal sehe, nicht angemeldeter Modus und angemeldeter Modus, das sind die gleiche Reihenfolge sogar, der gleichen Ergebnisse.
Das ist ja oft so.
Ja, nur halt ohne Local.
Ach so, nee, ich habe auch unangemeldet, habe ich die gleichen Ergebnisse, aber trotzdem mit den Local-Daten. Ich hab auch gerade den Browser gewechselt und das auf ein Notebook getestet, damit nichts übereinstimmt. Außer die IP, die konnte ich jetzt so schnell nicht wechseln.
Also ich habe auch verschiedene Browser jetzt genommen und einmal nicht angemeldet und einmal angemeldet. Und im angemeldeten Modus kriege ich die gleichen, fast die gleiche Reihenfolge der Suchergebnisse wie beim nicht angemeldeten Modus, nur dass ich im angemeldeten Modus halt noch die ganzen Local-Sachen dazu kriege.
Ach, weißt du, was ich jetzt gerne hätte? Ich hätte jetzt mal gerne so eine historische Suche von Google. So sah meine SERP vor 3 Wochen aus. Ach, weißt du was? Ich guck mal, ob Sistrix es drin hat. Da kann ich ja nach 3 Wochen zurückschalten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Suchergebnisse oder die Reihenfolge der Suchergebnisse die gleichen sind, die nur angereichert werden mit Daten, wenn sie in Maps verfügbar sind oder in Local.
Ich glaube nicht, dass Görz zu Schuhe Hamburg auf 1 ist.
Doch.
Ja,
Doch.
im Moment schon, aber doch, okay. Wir prüfen das jetzt. Also, ich meine, lass uns das einfach.
Oh.
Das war schön. Machen wir hier eine Live-Prüfung und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte jetzt bei Sistrix gerade nachschauen. Ey, Johannes, ich liebe deine Toolbox, aber seit dieser Internationalisierung ist das Ding echt ein bisschen langsam geworden. Ich sage da bald Search Metrics zu, wenn es so weiter bleibt bei der Geschwindigkeit. Schieb mal ein bisschen Blech nach, bitte. Wow, das dauert jetzt aber wirklich lange.
Aber ich muss auch sagen, dass jetzt eben halt auch irgendwelche Places-Einträge dort sind und das sind Seiten, die würden so 100 Pro nicht dort ranken. Wie irgendwas Home, Arcore-technisches, also das ist neu. Schon, also Google scheint da wirklich irgendwelche Ergebnisse aus dem anderen Index reingeschoben zu haben.
Also ich habe jetzt
Auf
mal,
Basis-Index.
ich glaube es, ich muss das mal ganz ehrlich sagen, Timo, ich glaube, du hattest recht gehabt. Weil ich bin jetzt hier mal nachgeschaut, der Kollege Görz ist schon seit 30.08. auf 1 zu Schuhe Hamburg und der war das halt jetzt auch noch. Also dann
Genau.
scheinen es doch eher organische Ergebnisse. Ich werde jetzt mal, ich werde mal noch ein paar. Ich meine, N1 ist eine da saudove Messgröße, um sich darauf festzulegen, aber es ist ein sehr starkes Indiz, Timo, dass du recht hast. Und da werde ich es jetzt mal mit noch ein paar anderen durchführen. Habe ich morgen gleich mal eine lustige Aufgabe für meinen Studenten, da freuen die sich. Und mal gucken, wie das aussieht bei lokalen Ergebnissen, ob das wirklich eine Anreicherung ist der organisch gerankten Ergebnisse oder aber ob das eingefiedelt sind von dem lokalen Suchraum.
Also sinnvoller und nachvollziehbar wäre es, wenn es reingefiedert würde. Es ist ja quasi ein Check. Also du nimmst die Suchergebnisse, checkst irgendwie, habe ich dazu Informationen bei Maps und Local? Wenn ja, rein, wenn nicht, raus.
Genau. Exakt. Also du meinst, dass ich dann die Daten halt, diese Metadaten, die 15 Bewertungen und plus die Karte und die Adresse habe ich aus Local einfach zugefeedet. Ich meinte, ob das ganze Ergebnis an sich aus Local reingefeedet worden ist, aber das, was wir ja zuerst dachten, was aber glaube ich nicht der Fall ist, sondern wirklich nur diese Metadaten reingefeedet worden sind, die lokalen, zu dem eigentlich organischen Treffer.
Ganz genau.
Ja, genau. Also wie gesagt, sieht laut Sistrix so aus. Jetzt bei Schuhe Hamburg, wie gesagt, werde da noch ein paar weitere testen lassen, um das mal zu verifizieren und dann twitter ich das und dann hat es keiner gelesen, weil es nur ganz kurz in der Timeline war. Das ist cool. So machen wir das.
Schöner Test, wir sind gespannt.
Genau. Muss mich wieder ein sein. Das Dumme ist, jetzt habe ich mich doch aufgemeldet und dann bin ich natürlich glatt aus unserem schönen Dokument geflogen. Das weiß ich gar nicht, wie es weitergeht.
Wir haben uns jetzt eh schon ziemlich lange an dem Thema festgequatscht.
Das war aber jetzt gut, oder? Mal ohne Kick, Kinder, das fand ich mal richtig interessant. Das war ja so Live-Erkenntnis und jeder hat es mitbekommen.
Das war sehr spannend.
Genau. Was hat man noch gehabt? Ich glaube, den Rest können wir dann wegnehmen. Ich würde nur noch mal eins ganz gerne: Google Webmaster Tool. Die ganzen Reihen, dass jetzt Google die ganzen CTR-Zahlen angibt und Durchschnittswerte. Habt ihr das alle gesehen? Timo, schaust du dir sowas an?
Selten, aber ab und zu schaue ich mir das auch an, klar.
Ah, okay. Das, was die jetzt gemacht haben, und da war Timo ganz im Ernst, weil ich bin da schon echt extrem verwirrt, habe es auch relativ lange in meinem Post geschrieben. Die sagen dir jetzt, ich habe es bei Inhouse SEO geschrieben, also bei meinem Blog, Inhouse SEO ist überraschenderweise bei Inhouse SEO auf 1 und die sagen mir, meine durchschnittliche Position ist 12, weil ich habe noch vier andere Rankings in den Top 100 und die bilden dann einen Durchschnittsranking-Wert für die letzten 30 Tage. Ich meine, das mal in den Report reinzuschreiben, ist ja ziemlich Banane, weil ich bin ja, meine beste Position ist hier 1. Und Average Position, sowohl über wie viel habe ich in, also über zwei Dimensionen, wie viel habe ich in den Top 100 und wie war es über 30 Tage, ist dann ja irgendwie eine Dimension zu viel. Also mir wäre es ja viel lieber die durchschnittliche Position meines besten Treffers und nicht aller Seiten, die ich in den Top 100 habe, weil was ist denn das? Ist ja, mit der Zahl kann ich ja nichts anfangen.
Das ist der Nachteil von Durchschnitten.
Ja, eben, Durchschnitte sind einfach ärgerlich.
Ja.
Vor allem, wenn sie zwei Dimensionen abbilden, sowohl Anzahl als auch Zeit. Oder Überaggregierung. Markus, wie findest du das?
Ich kämpfe gerade mit meinem Skype, ehrlich gesagt.
Okay, dann kämpf du mal weiter, damit die nächste Frage. Ich habe, Timo, sinnhaftigerweise, dann sagt er mir, ich habe eine CTR von 26%. Ich habe aber eine CTR, und das heißt wirklich CTR, nicht Average CTR, sondern CTR. Da steht da drin im Report 26%. Ich habe aber 46% für den ersten Treffer und habe nochmal, was ich was, 2%, weil ich nochmal auf Position, weil ich 1 und 2 habe. So, gibt da einen Durchschnitt von 26. Wie Banane ist das denn?
Wieder, ich wiederhole das, was ich gerade gesagt habe, das ist der Nachteil an Durchschnitten.
Ja, aber hier steht im Report nicht mal drinnen, dass es ein Durchschnitt ist. Deswegen sage ich also, als wenn man da schaut man oft rein und denkt sich so, was will mir diese Zahl sagen? Oder warum bringt man den überhaupt da rein? Also ich kann ja den Report leider nur so nehmen, wie er kommt von Google, sonst würde ich ja sagen, ich hätte gerne die Methode anders, wie man das berechnet. Aber schon ein bisschen Banane, oder?
Ja, ist sicherlich, gibt sicherlich interessantere Kennzahlen.
Ja, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte nämlich schon, hier irgendwie aus meiner kaufmännischen Ausbildung hätte ich da irgendwie nicht richtig aufgepasst. Genau, den Rest lassen wir, glaube ich, weg. Das war mehr informativ und wenden uns lieber unserem Hauptthema zu, weil sonst laufen wir nämlich aus der Zeit raus, was jetzt eh relativ knapp wird. Außer natürlich noch ein ganz kleines Statement, Team, hätte ich gerne von dir. Wir hatten letzte Woche ja Conversion-Konferenz, auch von dir. Wart ja auch Hauptsponsor dort, einer von den Hauptsponsoren. Wie hat es dir gefallen?
Ich fand es gut, das war ja die erste Conversion-Konferenz in Deutschland. Da gibt es natürlich immer zwei verschiedene Brillen, die ich jetzt aufsetzen kann. Einmal die Teilnehmerbrille und die Aussteller-Sponsorenbrille. Als Teilnehmer fand ich es gut. Ich habe mir jetzt nicht sämtliche Vorträge angehört, weil es auch nicht alles so wahnsinnig neu war, aber ein paar habe ich mir angehört. Fand ich gut. Ich glaube, die Qualität der Vorträge war insgesamt relativ hoch. Und das hat sich allein dadurch bemerkbar gemacht, dass halt alle Leute auch immer in den Vorträgen saßen und die sehr, sehr gut besucht waren. Das ist allerdings jetzt die schlechte Nachricht für die Aussteller, weil während die Vorträge liefen, war kein Mensch beim Aussteller, außer den Ausstellern selber. Und während der Kaffeepausen sind wirklich alle zum Kaffee gestürmt, haben Kaffee getrunken, sich kurz unterhalten, Zigarette geraucht und wieder in den Vortrag rein. Von daher war es als Aussteller, wie immer bei solchen Konferenzen oder SMX und eMatrix auch, irgendwie schön da zu sein, aber war schon sehr vortragslastig.
Das stimmt, das stimmt. Also ich war ja auch da, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich fand die richtig gut. Was ich natürlich jetzt mal überraschend fand, ist ja so das Umgedrehte von dem, was du gerade vorhin erzählt hast. Man sitzt halt oft da, und da wird er ja redet, oh, Conversion und Conversion, und dann message Conversion, Conversion, Conversion. Ist ja das Thema der Konferenz. Aber so eine kurze Rückfrage, wo eigentlich der Traffic herkommt und ob das eigentlich alles ist, was man zu dem Thema haben kann und ob es nicht mehr Traffic dazu gibt, die hat sich natürlich da keiner gestellt. Kommen wir ja dann nachher zu, auch wenn wir uns diesen Funnel anschauen. Es gab ein paar, das muss ich ganz ehrlich sagen, es gab ja so ein Speakers-Treffen am Abend davor. Und da ich mich ja mit dem Gabriel sehr gut unterhalten, der auch gemeint hat, also der findet es auch mal schade, dass da die Disziplinen so eng sind an ihrer Stelle und so nicht jeder über den Tellerrand schaut. Was dann sehr gut waren, waren dann genau die Vorträge gewesen, die halt genau das mitgebracht haben. Also da habe ich auch gerade, also der vom Gabriel war da wirklich sehr gut, aber auch vom Kurt Simon war super, wo ich sage, okay, Leute, die einfach ein bisschen weitergehen als in ihrem Thema super weit runter, sondern auch ein bisschen so die Randthemen noch sagen und mit reinbringen. Und natürlich Tim Esch, okay, klar, der hat sowieso super performt. Aber trotzdem hat mich das oft überrascht, wenn man da wie kleinteilig mit den Leuten auf der Seite geworden sind. Ich dachte, naja, ja, kann man tun.
Ich glaube, das sind einfach auch Konferenzen, die aufeinander aufsetzen.
Ja.
eMatrix, SMX sozusagen als Basis so. Und Conversion Conference natürlich dann auch schon sehr speziell, die jetzt eigentlich darauf aufsetzt. Ich fand auch im Vergleich zu eMetrics das Niveau, glaube ich, ein Tick höher, weil letztendlich ja so ein bisschen, das ist ja auch das, was ich immer gerne sage, Webanalyse und wo kommen die User her, ist halt so die Basis, ne, die Pflicht, die ich machen muss. Conversion-Optimierung, die Kür, die eigentlich erst hinterherkommt. Also wenn ich Webanalyse nicht mache und da keine Ahnung habe, dann brauche ich auch keine Conversion-Optimierung zu machen. Das heißt, das ist ja eh quasi nachrangig. Und von daher setzt es ganz gut darauf auf, finde ich. Aber klar, das kann immer an Vorträgen feilen und da Dinge noch besser machen. Also grundsätzlich fand ich es aber ganz, ganz nett. Da habe ich aber auch, und das würde ich gerne noch loswerden, auch wenn es etwas eigenwerbungsmäßig klingt. Wir waren nämlich unter anderem nicht nur aufgrund dessen Sponsor, weil das genau unser Thema ist, sondern wir haben auch gesponsert, weil wir ein neues Tool vorgestellt haben. Nämlich neben dem Trackboard haben wir nämlich noch ein weiteres Tool gelauncht, nämlich Track Mouse. Und das ist ein sehr interessantes Tool, das wir komplett selber gebaut haben. Ein Mouse-Tracking-Tool, was Mausbewegungen aufzeichnet, die ich mir dann als Heatmap darstellen kann oder als Film. Einzelne User quasi nach bestimmten Filtern, anonymisiert natürlich, mir rausfiltern kann und mir die angucken kann, wie die sich bewegt haben auf der Seite. Sämtliche Mausbewegungen, das ist sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und dazu noch auch eine Dashboard-Funktion, die sehr umfangreich ist, ein bisschen ähnlich wie Trackboard. Das Ganze online und wer das nutzen möchte oder sich dafür interessiert, kann sich unter trackmouse.com registrieren. Wir werden das ganze Ding in Kürze launchen.
Das stimmt. Also da bin ich auch mal ganz drauf gespannt auf die, wollte es mir dann mal noch eine persönliche Vorstellung geben. Ihr habt es ja vor lauter Geschwätz auch nicht geschafft, vorbeizukommen. Die
Morgen.
Links kommen übrigens noch in die Shownotes. Für jeder, der jetzt hier zuhört und denkt, er kommt nicht schnell genug mit beim Mitschreiben, die kommen natürlich in die Shownotes mit rein. Damit man da keine Angst haben muss. Aber ich, wie gesagt, ich freue mich ja noch auf die kleine persönliche Präsi von dir. Bist ja eh gerade in Darmstadt, obwohl er klingt in Hamburg. Also eigentlich hätten wir uns fast bei mir treffen können. So können wir das ja morgen vielleicht nachholen. Und bin
Ganz
da
bestimmt.
schon gespannt. Markus, macht ihr was mit Mouse-Tracking bei euch?
Kaum. Wir haben so ein paar Tools, wo man sich so dieses Scrolling-Verhalten anschauen kann auf unseren Webseiten.
Das ist dann natürlich auch drin in dem Mouse-Tracking-Tool von uns.
Und also hier kann man schon einige Rückschlüsse ziehen. Das ist schon echt abgefahren.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also wir sind da leider noch ein bisschen blind, aber wir wissen ja immer schon, was wir Nutzer machen. Der Timo weiß das ja. aber deswegen bin ich umso mehr gespannt, was man da Schönes machen kann. Also ich glaube, da kommt bei uns auch langsam so die mehr Fragezeichen rein, dass man sich damit ein bisschen mehr stärker auseinandersetzt. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Genau, und das, glaube ich, haben wir auch eine gute Überleitung. Endlich nach genau 42 Minuten. Ich glaube, die meisten, viele bei uns hier auf dem Channel kommen nicht mal auf 42 Minuten und wir brauchen 42 Minuten, um zu unserem Thema zu kommen. Könnten auch die SEO-Philosophen uns nennen. Zu unserem Thema, SEO, KPIs und noch mehr. Ich habe versucht, vorhin das Ganze kurz etwas zu gliedern und habe gemeint, okay, lass uns mal so einen klassischen SEO Funnel reinnehmen und gucken, welche Metriken dann mal haben und ob die sinnvoll sind. Das wollte ich mit euch noch ein bisschen so diskutieren und vor allem vom Tino mir dann auch anhören lassen, was wirklich voll die Zeitverschwendung ist. Dann spare ich mir die nämlich. Der klassische, oder beziehungsweise klassisch ist gut, klingt immer gut, ist aber gar nicht wahr. Also den Funnel, den ich jetzt mal hier als Basis genommen habe, ist so von wegen, wir gehen von der Suche los, laufen über das Ranking, gehen über SERP-Snippet auf Seite, Inhalt und dann auf Conversion. Das Ganze habe ich mir als angelehnt an Vanessa Fox. Angelehnt ist gut, ich habe es einfach auf Deutsch übersetzt vom Englischen. Aus ihrem Buch Marketing in the Age of Google. Ich habe es schon mal empfohlen. Kaufen, wer das noch nicht gelesen hat, weil es ist genial. Auch gut, ein bisschen sein Englisch hier zu trainieren. Nicht zu dick, wie immer bei amerikanischen Büchern, aber unwahrscheinlich gut. Und da wollte ich das mal loslegen. Was sind denn so klassische Metriken, mit denen man eigentlich ja, Suchen definieren kann. Und das sind sowas, denke ich mir, so klassischerweise für uns SEOs wichtig, Suchvolumen, Konkurrenzbedürfnis, aber auch ganz, finde ich, ganz interessant, finde ich auch sowas wie antizipiertes Nutzerbedürfnis. Also was erwarte ich eigentlich, was ein Nutzer finden möchte, wenn er irgendetwas hineingibt und so man zumindest schon mal eine grobe Indikation zu sagen, was für eine Art von Conversion glaubt man, jemand mit dem Begriff überhaupt erzielen könnte. Ich denke, das sind alles so Vorüberlegungs-KPIs, die schlagen sich jetzt in einem Tool erstmal noch nicht nieder, weil es ja erstmal Überlegung ist, oder?
Richtig, also hier muss der SEO eigentlich mal selber sein Hirn einschalten oder jemand auch einfach mal in die Tools reinschauen. Aber es ist eigentlich wirklich viel, viel Kopfarbeit, eben was hier noch immer zu tun ist. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich würde das eh nicht sehen. Also es ist natürlich immer die Frage, aus welcher Sicht man das betrachtet. Also wenn ich jetzt die Web-Analyse Sicht nehme oder die Web-Analyse-Tool-Sicht, da steigt das Ding ja noch gar nicht ein. Also da komme ich ja erst später da letztendlich ins Spiel, wenn es um die Web-Analyse geht. Grundsätzlich ist natürlich Web-Analyse immer ein sehr weites Feld und von daher gehört das natürlich schon mit dazu. Ja, da fallen einem ja schon relativ viele Metriken ein, wie man oder auch mögliche KPIs ein, wie ich die Suche letztendlich in Form von Metriken darstellen kann. So, das geht, glaube ich, ziemlich deutlich über den PageRank hinaus oder so. Bitte?
Das auf jeden Fall.
Ja, genau. Und gut, so ein paar Sachen hast du, Jens, gerade schon selber gesagt, die neuen Dinge in den Webmaster-Tools, die vielleicht noch nicht die finale Lösung sind mit den durchschnittlichen Kennziffern. Aber letztendlich sind das ja schon mal Kennziffern, die man auf jeden Fall beobachten sollte.
Das stimmt, das stimmt. Aber da auch natürlich die Frage umgedreht. Am Ende habe ich ja mein Ziel Conversion. Da kann man natürlich auch jetzt schon in so einer frühen Phase aus der Webanalyse natürlich als ein Ideengeber mit ranziehen und sagen, welche Keywords bringen mir denn jetzt gerade Conversion? Ich denke mir, diese wird ja oft gefragt, man hört ja oft, guckt doch mal, mit welchen Keywords euch schon Trafficbringer sind. Ich sage mal, das ist auch eine interessante Sache, auch die kann mir die Webanalyse geben, aber gib mir doch auch die Leute, die Keywords, die jetzt schon Geld verdienen, oder?
Klar, also letztendlich ist ein Web-Analyse-Tool oder die Analyse der Daten aus diesem Web-Analyse-Tool ein sehr, sehr guter Indikator dafür, zu merken oder festzustellen, welche Keywords sind eigentlich wichtig, welche bringen mir letztendlich Kohle. Und am Ende geht es ja darum, nicht zwangsläufig darum, es hängt immer ein bisschen von den Portalen ab, aber nicht zwangsläufig darum, große Massen an Usern auf die Webseite zu kriegen, auch vielleicht, aber eher darum, am Ende viel Geld zu verdienen.
Genau. Und
Und das ist nicht unbedingt, das muss ich nicht zwangsläufig mit großen Massen an Usern machen, sondern mit großen Massen an qualitativ hochwertigen Usern.
genau.
Und das ist das eigentliche Ziel.
Und da ist eine ganz interessante Sache. Gerade im Bereich SEA wird ja dafür von Google auch relativ viel gemacht. Sowas wie Search Funnel, also von wegen gestützte Suchen. Der hat erst nach Notebooks gesucht, danach hat er nach Acer gesucht, danach hat er nach Acer N, C, V, Y, whatever gesucht und dann hat er gekauft. Aber wärst du nicht mit deinem Ad schon da gewesen mit Notebook, dann hätte er, weiß ich nicht, was anderes gesucht. Keine Ahnung. Das ist immer so diese bunten Google-Slides von wegen, gib mir noch mehr Geld für SEA. Ist natürlich die Frage auch aus einer Web-Analyse, ob man nicht sagen, jemand, ein Nutzer war schon in den letzten 4 Wochen, sieht man auch übrigens sehr schön in dem Buch von Vanessa Fox, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, Marketing in the Age of Google, whatever. Mit welchen Suchanfragen sind die Leute denn schon mal vorher da gewesen, bevor sie gekauft haben und kann man da irgendwie einen Funnel machen? Also ich glaube, so eine Auswertung habe ich zwar noch nicht gesehen, oder gibt es ein Tool, die sowas hat? Timo, kennst du sowas? Oder will sowas ein Nutzer haben?
Interessante Frage, ist auch keine, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber keine Frage, die jetzt brandaktuell ist, weil die steht natürlich schon länger im Raum. Ja, es wollen Nutzer haben natürlich, es ist auch nicht uninteressant. Man muss da so ein bisschen wissen, wie User überhaupt bestimmten Webanalysebegriffen oder Quatsch, bestimmten Suchergebnissen, wenn sie auf die Seite kommen, zugeordnet werden. Wie das Ganze technisch funktioniert und wo du schon so viel Buchwerbung gemacht hast, mache ich das natürlich auch gerne noch für mein eigenes. Da ist nämlich alles drin. Also Google Analytics mal bei Amazon eingeben und das Buch kaufen, was da erscheint. Von mir das.
Die anderen ignorieren, okay? Also immer Google Analytics und wenn ein anderer Autor dafür, dann nicht kaufen.
Nee, da gibt es ja eh nicht so viele auf Deutsch. Von daher, genau. Nee, was ich sagen wollte, ist, natürlich ist das eine sehr, sehr spannende Frage. Und wir haben witzigerweise in Google Analytics, habe ich das selber schon mal ausprobiert. Wir haben das mal für ein paar Kunden oder für einen Kunden vielmehr versucht, sehr, sehr exzessiv durchzutesten, weil jeder genau das haben wollte. Und zwar wollte der die Reihenfolge der Suchbegriffe haben, bis er dann einfach mal konvertiert hat. Und da haben wir ihm technisch sehr, sehr viel gebaut und das sehr individualisiert, um die Daten ins Tool einfließen zu lassen. Das hat aus technischer Sicht hervorragend geklappt. Dummerweise ist es aber nicht darstellbar, also ist es da auch darstellbar, aber es ist nicht auswertbar in einem Tool, weil es gigantisch viele Daten sind, aus denen es wahnsinnig schwer fällt, Schlüsse zu ziehen, weil jeder Suchbegriff, also wenn ich fünf User alleine nur habe, die auf meine Seite kommen, und die kommen natürlich über völlig verschiedene Funnels. Ja, das heißt, der eine gibt vielleicht Schuh Hamburg, der andere kann aber Schuh nicht schreiben und verschreibt sich und hinten ohne H. Dann habe ich schon mal zwei verschiedene letztendlich, auch wenn die danach alles identisch machen. Und wenn sie dann sehr oft auf die Seite kommen oder auch nur fünfmal auf die Seite kommen, dann habe ich fast fünf individuelle Keyword-Ketten sozusagen,
Das
weil die
ist
halten sich ja
richtig, ja.
nicht egal. Und das ist wahnsinnig schwer und fast nicht möglich auszuwerten, was die ganze Sache sehr, sehr schwer macht. Es gibt, und das ist nur die Frage nach Keywords. Die Frage nach Keywords ist ja fast noch zu banal, weil die können auch über verschiedene Quellen kommen. Das heißt, der eine kommt über Organic, der andere über SEM, der andere über einen Banner, der andere direkt, der andere über Newsletter, der andere über Affiliate. Das will ich da auch noch alles mit drin haben. Und wenn er dann beim 10. Mal kommen, irgendwie konvertiert, über welche 10 Quellen ist er vorgekommen, über welche 10 Domains, über welche 10 Keywords und so weiter. Das ist ein Riesenwust an Daten, der sehr, 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 sehr schwer in den Griff zu kriegen ist. Um auf deine Frage zu antworten, ob es Tools gibt, die das können, ja, gibt es. Es gibt auch Webanalyse-Tools, also Core Metrics zum Beispiel, ist ein Tool, was Kampagnenattribuierung, so nennt man das nämlich, kann. Soweit ich das weiß, also die bieten das an, da kann ich sagen, wer kriegt die Conversion zum Beispiel. Ja? Ist es die letzte Quelle, die Conversion kriegt, die erste Quelle, kriegen alle gleich die Conversions. Wenn ich 5 Quellen habe, kriegt jede Quelle 20% der Conversion ab. Oder kriegen die ersten Quellen etwas mehr und die letzten etwas weniger oder andersrum. Soweit ich das weiß, ist das ein Feature bei Core Metrics, was nicht sonderlich oft genutzt wird. Weil es wahnsinnig schwer zu interpretieren ist. Und wenn ich es quasi gewichtet verteile, die Conversion, auf die verschiedenen Quellen und die verschiedenen Keywords, wie gewichte ich das und welche Auslagekraft habe ich dann eigentlich hinterher?
Das ist nicht
Sehr, sehr schwieriges
einfach.
Thema. Ich glaube, da müssen alle Webanalyse-Tool-Anbieter inklusive Google Analytics noch ein bisschen was tun, um da eine Darstellungsform zu finden, dass man da mit den ganzen Zahlen was anfangen kann.
Unter Umständen hilft es ja, das Ganze zu normalisieren, Schreibfehler zusammenzuführen. Es geht ja eher so um die Idee, wie der Nutzer denkt, ist nicht zwingend. Man, Google macht ja auch bei falsch geschrieben immer meinten sie es richtig. Ich glaube, das wird hier eh alles weniger. Also ich weiß zumindest, wenn man nicht mit Fehl schreibt, und wenn es weniger verdient als früher. Das habe ich leider auch schon gemerkt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man da vielleicht mit Normalisierung etwas Licht reinbringen kann. Aber es ist natürlich klar, die Streuung ist immens. Ist ja, glaube ich, auch ein klassisches Problem bei Webanalyse. Man hat ja meistens mehr Frage als Tag. Sprich, die Zeit ist nie ausreichend. Und am Ende muss man etwas tun. Markus, wie geht ihr mit so einem Thema um?
Ja, also wie gesagt, unsere Webseiten sind jetzt auch nicht gerade abverkauforientiert. Also wir haben andere Ziele. Ist für uns jetzt auch nicht unbedingt so ein großes Thema.
Das ist okay.
Aber
Also
es geht ja auch nicht zwangsläufig nur um Abverkauf.
eben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich kann mal sagen, wie wir das so machen, jetzt wo wir mal so ein paar Daten haben oder zumindest bei uns im Team machen. Wir versuchen schon bei der Zieldefinition, weil wir sagen, wo wollen wir hingehen, was wollen wir nächste Woche, nächsten Monat, nächste Minute. Ihr wisst ja, man braucht immer eine Maßnahme des Tags, der Stunde und der Minute, weil wir sorgen für operative Hektik. Das ist ein ganz groß, steht bei mir ganz groß auf dem Schreibtisch. Da gucken wir uns schon an. Was sind natürlich die Top, also klassischerweise, ich kann, was sind die Top Traffic bringen, aber ich kann zum Beispiel auch mir schauen bei einer T-Online, die jetzt klassisch TKP vermarktet, ist natürlich die Frage, welche Suchanfragen bringen mir eigentlich am meisten PIs? Also weil der Nutzer danach 10 Seiten angeschaut hat. Also zum Beispiel mit Schuhe, alle Leute mit Schuhe kommen, ich kriege 100 Leute mit Schuhe, die schauen sich aber alle 1000 Seiten an, weil die alle Schuhe sich anschauen. Dafür kommen aber 10.000 Leute über den Begriff Hering, die gehen aber gleich wieder, weil ihnen der Hering nicht geschmeckt hat. Dann habe ich einmal 10.000 auf der einen Seite und einmal nur 100, aber die haben 100.000 PIs gemacht. Ich bin aber PI, also ist eigentlich mein Ziel, weil das meine Abrechnung gegenüber oder Ad-Impressions oder sowas, weil das genau mein Umsatzhebel ist. Dann kann ich mir sagen, okay, welche Suchanfragen haben mir am meisten Page Impressions geschafft in der Summe der Session, die die erzeugt haben. Wohingegen natürlich klassischerweise beim Abverkaufsportal gehst du einfach, welches Keyword hat mir mit Direkt-Sale. Also wäre die einfachste Größe, weil da muss man, das ist einfach so ein Low-Hanging KPI, kann man einfach nach die Spalte sortieren und sagt, okay, guck mal, mit denen haben wir jetzt richtig Schotter gemacht. Die kaufen alle den Lasi, dann optimieren wir jetzt auf Lasi. Punkt.
Weiß jeder, was der Lasi ist?
Das ist der berühmte. Markus, weißt du, was der Lasi ist?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Oh mein Gott, das müsst ihr dringend ins Fernsehen bringen. Das ist der ganz berühmte Landwirtschaftssimulator. Da fährst du Trecker auf dem Feld. Geht wie geschnitten Brot, das Ding. Glaube ich, ich hab's nie geglaubt, aber das Ding verkauft sich wie Hölle.
Ehrlich?
Ja, unglaublich.
Okay.
Also, wer es noch nicht kennt, Landwirtschaftssimulator mit einem John Deere über den Trecker fahren. Macht Spaß. Über den Acker, nicht über den Trecker. Genau. Okay, dann haben wir, glaube ich, den Punkt schon mal so weit abgehandelt. Ranking wäre dann der nächste Punkt. Ranking, klar, ich meine, da haben wir ja unsere SEO-Tools, Systrix, Seolytics, Searchmetrics, whatever, die das ja alles sehr schön machen. Und da hatten wir ja auch lange Zeit das Problem, dass große Seiten viele Rankings und keiner hat Zeit, das Telefonbuch durchzulesen, der Rank Reports. Und da hat man ja den Klassiker DL. Aber zumindest hat man dank Systrix wenigstens mal so eine Kennzahl gehabt wie Sichtbarkeitsindex, die das Ganze ein bisschen aggregiert hat und greifbarer gemacht hat. Aber es gibt ja trotzdem den Hang, irgendwie zu sagen, sind Rankings eigentlich nicht auch was für eine Webanalyse? Wenn ich jetzt sage, hier, ich bin Produktmanager, Produktdetailseite, auf einmal mehr Traffic da, warum eigentlich? Wenn man dann direkt sehen könnte, guck mal, die Position in Google hat sich auch massiv erhöht, dann weiß man wenigstens warum und muss nicht sich wundern. Timo, wie siehst du das Thema?
Sehe ich ähnlich, und das ist ja eigentlich ein wunderbarer kleiner Kreis, der sich gerade schließt, weil das passt eigentlich zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn man das Thema von vorhin mit den Suchergebnissen und Local nimmt und ich gesagt habe, dass das ein schönes Beispiel dafür ist, dass mehr Produkte von Google quasi verknüpft werden und zusammenfließen und man da etwas weiter denkt, könnte ich mir relativ gut vorstellen, wenn es Produkte gibt wie Google Analytics und Produkte gibt wie Webmaster Tools. Was spräche theoretisch dagegen? Und viele der in den Webmaster Tools dargestellten Metriken, und du hast ja gerade eben auch welche genannt, die da neu sind, warum nicht die irgendwann vielleicht mal eines Tages in Google Analytics einfließen zu lassen? Also ich weiß davon nichts und ich weiß nicht, ob das geplant ist, aber letztendlich würde ich das für vorstellbar und für unglaublich sinnvoll halten.
Ja, ich finde es auch sinnvoll, Markus. Und du?
Okay, also Ranking ist natürlich für die SEO ein ganz, ganz wichtiges Thema, wird aber eben immer schwieriger durch immer halt irgendwelche One-Boxen, die da immer halt mal eingeblendet werden von immer Google und dann mal wieder am nächsten Tag nicht mehr. Dann erscheint eine Newsbox, dann erscheinen diese Local-Search-Geschichten. Also wie gesagt, es wird immer schwieriger. Trotzdem sollte es jeder SEO machen. Also einfach immer seine Haupt-Keywords, seine Top 1000 oder, ja, weiß ich, Top 100 oder, ja, eben halt wie auch immer, tracken. Ja, und dann gucken eben halt, wie sich eben halt die Maßnahmen auswirken aufs Ranking. Weil nur so lernt man eigentlich.
Definitiv. Nee, also sehe ich auch so. Wer haltet ihr von der Tendenz, dass ja viele Tool-Anbieter im SEO-Bereich dazu übergehen, zu sagen, ich hätte gerne die Traffic-Daten aus dem Web-Analyse-Tool, um die bei mir darzustellen? Ich finde es ja ein bisschen so, dass da der Schwanz mit dem Hund wedelt, weil wir haben ja meistens so einen Konzern bei uns bestimmt dann 200 Leute, die mit dem Web-Analyse-Tool arbeiten, aber nur 20, die mit dem SEO-Tool arbeiten. Also warum soll das Große an das Kleine exportieren und nicht umgedreht?
Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich würde immer versuchen, das Web-Analyse-Tool als das zentrale Datensammelinstrument, Überblickstool zu haben und versuchen, alle angrenzenden Bereiche, sei es SEO oder sei es auch was ich für Daten noch, Double-Click oder Ad-Server und Newsletter und dies und das, eher in das Haupttool mit einfließen zu lassen, weil ich im Web-Analyse-Tool immer mehr den Rundumblick habe, als jetzt in einem noch spezielleren Nischentool.
Definitiv. Weil ich muss ja sagen, wir sind ja auch da hinsichtlich jetzt mit AT Internet, also wir arbeiten jetzt ja mit AT Internet, Auch im Gespräch, dass wir unsere SEO-Dashboard-Sachen dann irgendwann mal so irgendwie im Lauf vielleicht irgendwann 2011 oder so, wenn sie dann Großkonzern vielleicht auch erst 21, 11 einfach da reinkriegen können. Aber die Kollegen fanden die Idee auch sehr gut. Also sind da auch.
Ich glaube, dass es dahin geht. Also ich meine, Webanalyse-Tool ist natürlich noch sehr viel umfangreicher. Die Frage ist, ob
Ja,
dann
eben.
200 Leute eines Konzerns oder noch mehr diese Datenvielfalt letztendlich wirklich brauchen. Oder ob man sagt, und das ist ja ein bisschen die Idee von Trackboard, ob man sagt, ihr braucht ja gar nicht alles, aber ihr braucht ein Dashboard, was einfach zu handhaben ist, wo alle Tools letztendlich dargestellt werden. Das ist das noch nicht der Fall, aber letztendlich so ein Dashboard zu haben, wo ich alle meine externen Tools, sei es das Webanalyse-System, sei es mein SEO-Überblick, sei es mein Newsletter-Versendungstool mit Daten, sei es mein Ad-Server, sei es was weiß ich, Affiliate-Gedöns und Social-Media-Sachen, irgendwie was weiß ich, alles, was letztendlich irgendwie Schnittstellen hat, da reinlaufen zu lassen. Das ist jetzt aufbereitet. Das ist, glaube ich, das, was irgendwie schon überkommen wird oder auch baubar ist.
Das stimmt. Nee, sehe ich auch so. Ich meine, es macht immer noch Sinn, dann trotzdem ein Spezialtool zu haben, weil ich glaube, ein Link-Report interessiert außer dem SEO keine Sau. Da ist natürlich dann klar, dass man sagt, okay, ich habe hier das finde ich auch wirklich sehr smart. Man hat pro Produktmanager-Gruppe, whatever, Category Manager etc., die haben so ihre Dashboards, die man auch irgendwie dann kopieren kann zum nächsten und dann bloß die Quellen austauschen. Aber ich glaube, die Tools an sich sind so umfangreich, die Datenviews im Konzern und die Nutzer, die Stakeholder so unterschiedlich, dass es doch eher Sinn ist, ein großes Datenpool zu haben, aber verschiedene schnell zu konfigurierende Dashboards für die einzelnen Nutzergruppen, dass man sich nicht immer durchnavigieren muss irgendwo hin.
Genau, weil nicht jeder ist ein ausgemachter Webanalyst oder ein ausgemachter SEO oder ein ausgemachter SEM-Experte oder so.
Ja.
Man braucht halt nicht immer alles.
Genau. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. SERP Snippet. SERP Snippet hat eigentlich für mich nur eine einzigste Metrik und zwar CTR. Und die kann man ja im Moment relativ gut aus den Google Webmaster Tools nehmen, mit dem einzigen Hinweis, dass es eine Durchschnitts-CTR ist für alles, was sich da sichtbar ist und es steht nicht da. Das heißt, so im Moment ist die halt einfach als Durchschnittswert nicht zu gebrauchen. Wenn die allerdings, wenn man die einzelnen Treffer sich aber anklickt und kriegt dann den genauen Report, dann hat man die nochmal pro, also pro URL. Und das ist natürlich wirklich gerade für das Thema, ich möchte meine Description optimieren, weil die Frage ist, du sagst ja auch immer zu Recht, Timo, eine KPI muss immer handlungsorientiert sein und deswegen ist natürlich klassisch handlungsoptimiert. Wenn ich sehe, ich bin auf 1, CTR ist irgendwie 14%, dann kann ich nur noch hoffen, dass ich an meinem Snippet irgendwas rocken kann oder aber der Nutzer will meine Seite nicht.
Ja, aber das finde ich nicht nur klassisch CTR. Ich finde es darüber hinausgehend. Wenn ich eine CTR habe von 70%, weil ich zehnmal das Wort Sex irgendwie da stehen habe, als blödes Beispiel, und die landen auf einer Seite, auf meiner Landingpage, wo ich irgendwie, wo ich dann Schuhe verkaufe und Landwirtschaftssimulatoren, dann hauen die alle wieder ab. Das heißt, ich kann ja durch das Snippet eine Erwartungshaltung auslösen, die ich auf meiner Landingpage überhaupt nicht erfüllen kann.
Da
Und
hast du absolut recht, da hast du absolut recht, so meinte ich das aber nicht, sondern ich meinte jetzt nur für diesen einen Step. Wie gesagt, der sich den Gesamtfunnel immer im Blick haben muss, ja, absolut richtig, aber hier dachte ich eher so nach dem Motto, ich bin jetzt ganz ordentlich und ich habe eine von 22 und sage, okay, lass mich mal die Description noch ein bisschen besser fokussieren, um noch genauer beschreiben, was ich habe und komme dann vielleicht auf 24 runter, rüber oder so etwas und der ist dann auch wirklich besser, der Traffic. Also davon gehe ich jetzt aus im positiven Sinne, nicht in, ich schreibe was rein, was nicht erwartet wird.
okay, alles klar.
Also das habe ich jetzt mal dummerweise vorausgesetzt. Das sollte man natürlich immer dazu sagen. Markus, optimiert ihr Snippets auf CTR?
Auf jeden Fall. Also das Problem ist ja auch, dass wenn man in das Snippet irgendwas einträgt, was auf der Seite überhaupt nicht vorkommt, aber die Seite trotzdem zu dem Thema rankt, dann sucht sich ja Google selber was raus und immer baut damit dann das Snippet voll. Und das sieht oft dann so furchtbar aus.
Geht die CTR wieder runter.
Da hat man dann irgendwelche Breadcrumbs drin oder sonst was, die überhaupt keinen Sinn machen. Und dort klickt dann kein Mensch drauf. Das ist das Problem. Und deswegen sollte es schon ja, einmal einstimmig mit dem Inhalt der Seite übereinstimmen. Einstimmig übereinstimmen?
Ja, genau. Also es soll so richtig übereinstimmen, halt so.
Aber so richtig eben.
200% Übereinstimmung. Ah.
Also das ist schon extrem wichtig.
Genau. Nee, das ist wirklich wichtig. Andererseits kann man aber auch sehen, wenn was nicht funktioniert. Also wir sind schon aus Themen rausgegangen, wo ich feststelle, wir waren auf 1. Ich habe ein ganz klassisches Beispiel. Wir waren mit Musik auf 1. Es war auch einfacher, als ich dachte. Aber, also mit natürlich mit der Seite musicload.de, hatten aber trotzdem nur eine CTR von 14%. Snippet war aber gut und Beschreibung war auch gut. Musik als MP3 downloaden bei Musicload. Das Resultat ist, wenn ich nur 14% auf 1 habe, dass ich A, die Position mit der CTR nicht lange halten kann. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, das ist so. Punkt 2 ist aber, die Nutzer haben 36% auf die zweite Position geklickt. Das war Yahoo, das Musikmagazin. Die Nutzer wollten schlicht und ergreifend nicht kaufen. Die waren nicht daran interessiert, mit Musik zu kaufen. Also zumindest schon ein Teil, 14%, aber nicht so viel um auf 1. Mittlerweile sind wir auf Position 4 und haben immer noch die 11. Also das heißt, die 14%, die zu mir kommen wollen, kommen genauso auf der Position 4 zu mir. Ich habe aber Links auch von der Seite abgezogen und die auf andere Keywords, auf andere Seiten geschickt. Einfach, weil es keinen Sinn gehabt hat, die Power dafür zu verwenden, dass ich eh nicht mehr Nutzer bekomme. Auch das ist natürlich etwas, was man damit sehr schön machen kann.
Okay, das ist mal so eine fette Sackgasse, oder?
Genau.
Also
Ja.
das habe ich auch noch nie irgendwie schon, also selber mal also gesehen, aber also wenn ich das höre, das ist echt eine Sackgasse, wo man da steht und denkt, boah, jetzt eben halt auf 1 und nichts passiert.
Genau. Ich meine, da muss man ganz klar sein, der Nutzer weiß, was er will. Und wenn er sieht, Musicload MP3, ich meine, deswegen ja hingeschrieben, zum Download, klar, ganz klar, Musicload, da weiß auch jeder, das ist kein Rapid-Share. Also ich muss bezahlen und ich bin nicht, das ist keine transaktionsorientierte Suchanfrage, sondern eine informationsorientierte Suchanfrage. Da muss ich das einfach auch akzeptieren. Da fängt die Daten auch so gut, weil als ich das erste Mal die Daten gesehen hatte, und die hatte ich ja vorher nicht vom Google Webmaster Tool, habe ich gesagt, okay, lass uns das Ding sein. Also lass uns auf 4 gehen und dann bin ich immer noch der erste Shop. Ich bin also der erste Shop, das heißt, alle, die wirklich transaktionsorientiert sind, kommen auch bei mir raus. Und der Rest ist es halt nicht. Was soll ich machen? Timo, ich denke, das ist ja auch, was ihr immer macht, auch bei der Conversion-Thema. Wenn der Nutzer halt grün will, dann will er grün. Fertig, ist so. Dann kann ich sagen, interessiert mich nicht, bringt mich aber nicht weiter.
Stimmt. Ja, also genau, Erkenntnisse sammeln und umsetzen und machen.
Eben.
Also relativ hemdsärmlich.
Genau, also es ist halt wirklich extrem operativ. Also, hemdsärmlich klingt besser. Ich bin so gebrainwashed von diesem Telekom-Gedöns. Ja, wir hatten heute auch wieder so eine Ansprache ans Volk gestreamt und das war auch so ein. Irgendwann ist einer bei uns im Büro aufgestanden und hat gerufen: Bingo! Das war echt geil. Sehr lustig. Okay, dann sehen wir mal mit dem Snippet auch durch und kommen zum Thema sowas wie Seitenleistung. Und da haben wir bei uns solche Sachen von wegen, was sind eigentlich wichtige Seiten, die SEO-Traffic wirklich anziehen? Und dann gucken wir uns natürlich auch an, kommt er von dort weiter? Also was sind so meine Top-Seiten, die Traffic bringen? Weil der kann man auch, ist ja genauso wie wir natürlich auch anschauen, jetzt mal unabhängig vom Traffic sagen, was sind Stopp angelinkte Seiten, um zu sagen, kann ich von hier links setzen, da auch genauso. Was sind meine Top-Seiten, wo Nutzer ankommen und kommt er von dann dort auch weiter?
Ja, also das ist letztendlich wieder die Web-Analysten-Sicht jetzt, letztendlich die Top-Landing-Pages.
Genau.
Top-Landing-Pages oder Top-Zielseiten, wie auch immer man das nennt, natürlich segmentieren, und das ist natürlich sowieso, würde ich als SEO-Mensch natürlich mir, wenn es nicht schon geschehen ist, schleunigst ein SEO-Segment bilden, um das halt über die Reports rüberzulegen, um dann zu sehen, welches sind eigentlich meine SEO- Top Landing Pages.
Genau, das macht absolut Sinn.
Und dann natürlich zu sehen, okay, welche Top Landing Pages, wo habe ich hohe Bounce Rates, also hohe Absprungraten. Das ist dann ein Indikator zu dem, was ich ja gerade fälschlicherweise dazu beim falschen Stichwort sagte. Diese Geschichte der Erwartungshaltung, ja, was erwartet ein User, wenn die dann alle auf die Seite kommen und springen ab, dann ist das relativ schlecht, dann kann ich das beste SEO machen, aber im Endeffekt habe ich da nichts von. Sondern Erwartungskonformität. Und zu gucken, was machen die eigentlich hinterher. Letztendlich hat ja, ist es mir als Website-Betreiber, welcher auch immer das ist, ob es ein Shop ist oder nicht, eigentlich ist mir das Wichtigste, irgendwie, mich interessiert, was hinten rauskommt. Und da muss ich halt die User irgendwie schnell versuchen zu überzeugen, dass sie halt meine Ziele erfüllen, was auch immer das sein mag. Also es muss kein Kauf sein, das kann auch ein Download sein oder eine Anmeldung oder einen Klick auf einen Outbound-Link oder sonst irgendwas. Das sollen die User halt machen. So. Und da brauche ich halt Landingpages, die den Erwartungen entsprechen.
Definitiv. Also ich denke, das ist auch eine der Sachen, die wir relativ deutlich uns anschauen, wenn Leute, also was sind die Seiten, die Traffic bringen, und wenn die dann bouncen, dann überlegen wir auch, kann ich was machen? Was, wie gesagt, ist ähnlich wie bei dem Musikbeispiel, nur eine Stufe später. Wenn ich einfach das richtige Angebot nicht habe, ja, dann ist das natürlich ärgerlich. Der ganz dumme ist natürlich, wenn ich das richtige Angebot habe, aber es ist ein anderer Bereich im gleichen Konzern. Das ist dann fast noch schlimmer, als ich hab's nicht. Wenn man dann versucht, man da zwei Leute zu konnektieren, die gar nicht miteinander arbeiten wollen. Das kann dann auch etwas frustrierend sein. Aber nichtsdestotrotz sind das genau die Sachen, die man einfach machen muss, wenn ich feststelle, die Nutzer kommen dort raus. Wir probieren es aber auch gleich umgedreht zu machen. Wenn ich sage, ich habe ein Thema wie zum Beispiel hier Eurovision Song Contest. Okay, klar, da kann man hier redaktionell begleiten, etc. pp. Aber lass uns auch auf die Landingpage auch noch nicht nur Redaktion bringen, sondern auch noch gleich die Songs. Also ich weiß ja nicht, was die Nutzer dann wollen. Wollen die jetzt den Song gerade kaufen hier von der Lena, oder wollten die wissen, wie sie da rumgehüpft ist? Oder haben wir noch irgendein Video-Interview? Also ich muss halt wirklich am Ende vom Tag, und das ist gerade bei SEO so wichtig, ich weiß oft nicht, was der Nutzer konkret, welchen Aspekt er will. Ich kenne oft nur sein Thema. Also Auto. Will er eins kaufen? Braucht er einen Gebrauchtwagen? Will er ein Magazin lesen? Who knows? Wenn ich allerdings ein Konzern bin wie wir, die sowohl mit Autoscout natürlich den größten deutschen Automarkt da draußen haben, als auch ein gutes Automagazin, dann muss halt zusammenkleben.
Ja.
Und dann kann der Nutzer dann schon sagen, was er will. Also das ist wirklich etwas ganz Wichtiges, dass man überlegt, was will der wirklich haben. Das war am Anfang auch, wo ich meinte, man sollte bei Keywords auch antizipieren, erstmal so für sich selber zu sagen, was glaube ich, was er will, und wenn er was anderes will, dann muss ich halt einfach reagieren. Was wir uns aber auch anzeigen, sind bei diesen starken Seiten, was sind denn die konkreten Keywords, die der Seite dann wirklich in Traffic gebracht haben? Weil dann kann man nämlich nochmal sehen, es gibt so drei, vier, fünf, also oft so Zwei-Wort-Kombis, Drei-Wort-Kombis, die hat man gar nicht auf dem Radar gehabt, die aber dann gerade zu so einem Thema, wie jetzt gerade im Moment gestern dann gesehen, Lazy Mods kommt jetzt, nachdem das Spiel eine Woche draußen ist. Ich glaube natürlich, La Mods sind solche, whatever, ich bin kein Gamer, es ist irgendwas mit Spielen. Und da habe ich gesagt, ey, komm, dann lass uns doch noch gucken, haben wir dazu irgendwas? Und wenn ja, dann hat man leider nichts, aber haben wir einen Artikel über Mods geschrieben, wo es die gibt. Das war jetzt übrigens ein Unikum. Wir haben wirklich dann auf externe Foren sonst was verlinkt, haben gesagt, aber lass uns dazu was schreiben und den Traffic noch abgreifen. Und halt eben auch sagen, hier übrigens, wir haben auch das Spiel und wir haben hier auch eine Community zu dem Thema, und hat funktioniert. Also gesehen, okay, wir waren irgendwie auf 8, jetzt haben wir noch einen Spezialartikel geschrieben, jetzt sind wir zu diesem Suchanfrage auch noch irgendwie in den Top 3 gewesen und hat uns auch nochmal Traffic gebracht. Also sowas, da kann man da wirklich sehr schön sehen, und da kann man wirklich, und das machen eigentlich auch meine ganzen Mitarbeiter, deswegen sind es so viele, die schauen sich genau solche Upcoming Trends an, die man auf solchen trafficstarken Seiten bezieht, weil man hat dann ja schon ein Ranking irgendwo, sonst hätte man den Traffic nicht, und dann guckt man, ad hoc kann ich das noch schnell hochziehen, weil ich bin schon da. Hopp man nochmal drei Links im Konzern und das Ding rockt.
Ja.
That's it. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Sachen, dass man sagt, was mache ich mit dem Report? Weil einfach nur zu sagen, da, das sind meine top tollsten Seiten, ich hänge mir die Seite, das Ding an die Wand, sagst Timo, sagst du ja auch immer, das ist schön.
Ja, macht nicht so wirklich viel Sinn. Also, ich wollte natürlich schon was damit anfangen. Und wie gesagt, letztendlich am Ende des Tages geht es immer darum, dass am Ende möglichst das hinten viel rauskommt. So. Und das sollte ja immer das Ziel sein. Da ist natürlich die Bounce Rate eine sehr aktionsgetriebene Kennziffer, weil wenn die hoch ist, weiß ich sofort, dass ich was tun muss. Und ich weiß auch sofort, was ich wo tun muss.
Definitiv.
Aber da stelle ich mir die Frage, ob das wirklich die Aufgabe eines SEO ist oder nicht die Aufgabe eines Portalmanagers. Das kann man vielleicht ein bisschen trennen, auch finde ich.
Also ich sage dir ganz im Ernst, wenn sonst keiner macht, dann mache ich es. Hauptsache am Ende stimmt die Kasse. Also so sehe ich es
Ja.
so mal gegenüber dem meinem Arbeitgeber. Dafür bezahlt er mich. Wenn ich sehe, dass der Geld auf der Straße liegt, der Produktmanager sieht es nicht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann überzeugen, dann dauert es meistens eine Woche, dann ist der Trend rum. Oder ich mach's.
Klar, logisch. Aber ich, ja, oder halt schon, also mir geht so, also ich schon, also würde mir sowas eigentlich auch viel öfter anschauen, aber ich habe einfach die Zeit nicht. Und wir haben dort immer Leute sitzen, die haben die Zeit dafür. Oder die sollten es einfach tun. Und ich denke, das muss man hier ja, jemand einfach trennen.
Da hast du recht. Also ich denke mir, das ist etwas ganz Wichtiges, was man den Leuten beibringen, wenn man eine Webanalyse hat oder überhaupt KPIs definiert, die macht man nicht, um sie seinem Chef zu schicken. Der findet es auch toll, wenn die besser werden. Ansonsten findet er den nicht toll. Aber mein Hauptthema ist, ich muss damit was machen. Er muss mir helfen, meine Arbeit besser zu machen. Das heißt, ich muss wissen, wenn ich das Ding sehe, was ich tue. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade dabei, wir sind das, also wir sind bei Wir ist gut, Ludwig Köhn aus meinem Team, sind mal überlegen, ob wir für unsere Redaktion auch aus dem AT-Internet Dashboards aufbauen können, wo man sagen, guck dir morgens rein, wenn du die Zahlen siehst, dann kannst du aus den Zahlen mach danach das, das und das, dass wir denen gleich Handlungsanweisungen mitgeben. Also, und dann auch mit ihnen eine Woche hinsetzen und sagen, hat das funktioniert? Weil einfach nur zu sagen, mach, wenn Nutzer 5 Jahre anders gearbeitet haben, funktioniert nicht. Also das heißt, ich muss, um skalieren zu können, müssen es meine Kollegen machen. Vollkommen richtig. Aber dann muss ich sie mit an die Hand nehmen und sagen, guck, das können wir daraus sehen. Ich kann aber nicht für 200 Redakteure mitschauen. Ihr habt viel mehr Augen. Geh doch da rein. Du siehst das Ding rankt, dann schreibt, und das ist gut, dann schreibt noch, und du siehst, da gibt es eine Mehrwortkombi, die decken wir aber nicht ab in unserem Artikel. Die kommen trotzdem. Dann schreibt dazu doch noch einen fucking Artikel. Den kriegen wir auch sofort gewankt, weil der Hauptartikel rankt schon. Und das ist genau diese Art von Handlungsgetriebene. Was mache ich mit diesem Report dann, was meine Arbeit besser macht? Weil jetzt gar absolut das Schlimmste ist im Großkonzern, dass man denkt, Reports sind dafür da, dass man Chef was zum Lesen hat. Das ist kontraproduktiv.
Da stimme ich dir mal voll und ganz zu.
Ich übrigens auch.
Wow, wir haben Einigkeit erzielt. Wow, da können wir eigentlich fast aufhören. Ansonsten sind wir, glaube ich, auch im Großen und Ganzen durch. Ich denke mir, was natürlich wieder im Kommentaren kommt, oh, was heißt das konkret, welche KPIs sind eigentlich gut? Denn eine Hauptmessage ist, es hängt an eurem Businessmodell und wie ihr arbeitet. Das ist ganz wichtig, weil eben KPIs nicht für die Allgemeinheit sind. Die muss man sich anschauen. Und Timo, du hast ja bei uns so viele KPI-Workshops mitgemacht, durchgeführt. Die Arbeit muss man sich einfach machen, oder?
Ja, kommt man nicht drum herum. Also es gibt einfach, es macht auch keinen Sinn, die irgendwelchen Leuten aufzuoktroyieren und zu sagen, ihr müsst jetzt die und die KPIs nehmen. Man muss mit denen leben können, man muss mit denen zufrieden sein, damit arbeiten wollen, sie müssen handlungsorientiert sein und sie sind halt vor allem wirklich extrem individuell, weil das sind ja keine Unternehmens-KPIs, die kann ich auch haben, aber wenn die wirklich operativ sein sollen, dann sind sie so individuell, dass sie zumindest mal pro Abteilung und Hierarchie definiert werden sollten.
Das
Und
stimmt.
da tickt halt einfach jeder anders. Und das kann man, es gibt verschiedene Businesses und letztendlich ist wirklich jede, hört sich total platt an, aber jede Webseite ist halt anders. Und genauso sollte sie halt auch betrachtet werden. Deswegen, da kann man keinen aufoktroyieren. Klar, ein paar Erfahrungen hat man irgendwann, aber da sollte man sich schon jeweils selber Gedanken machen.
Das stimmt,
Oder Gedanken
definitiv.
machen lassen.
Genau. Das haben wir dann, glaube ich, nur noch eine Abschlussfrage, die ich persönlich interessant finde, gerade Timo und dich. Wie kam ja bei uns aus der bisschen aus der SEO-Ecke rein? Ich habe dich ja damals bei uns irgendwie reingeholt, gesagt, wir brauchen da, glaube ich, mal ein bisschen Hilfe bei dem Thema. Aber wie groß ist generell, ich glaube, wir sind da wahrscheinlich ein bisschen eine Ausnahme gewesen, wie groß ist generell das Thema eigentlich SEO in so Web-Analyse-Projekten?
Ja, idealerweise groß. Also idealerweise ist es ja so, dass nicht nur ein Webanalyst mit diesem Tool arbeitet in einer dunklen Ecke und einmal im Jahr rauskommt und irgendwelche Zahlen an die Wand wirft, sondern idealerweise ist es ja so, dass jeder im Unternehmen mit einem Webanalyse-Tool arbeitet und jeder im Unternehmen inkludiert auch die SEO-Menschen. Und von daher definitiv wichtig. Es ist ja, letztendlich ist SEO ein sehr strategisches KPI. Wenn ich nämlich feststelle, dass meinetwegen mein Anteil der Besucher oder der Besuche aus organischen Rankings von Suchmaschinen irgendwie niedrig ist oder gefühlt oder verhältnismäßig niedrig ist, dann habe ich ja ein strategisches To-Do dafür zu sorgen, dass es mehr wird. Und das ist ja nichts, was ich von heute auf morgen unbedingt machen kann, sondern das ist ja ein bisschen zeitaufwendiger und vielleicht auch geldaufwendiger und ich brauche die Ressourcen dafür. Und deswegen ist es ein strategisches KPI letztendlich dafür zu sorgen, für vernünftigeres oder gutes SEO zu machen, um meine Ziele zu erreichen, nämlich langfristig letztendlich mehr User zu generieren über den SEO-Channel. Von
Okay.
daher ist Webanalyse oder SEO in der Webanalyse sicherlich ein wichtiger Faktor. Aber nicht der einzige, weil letztendlich aus Webanalyse-Sicht, wo ich ja den Gesamtblick letztendlich über den gesamten Erfolg der Webseite habe und auch über alle Kanäle habe, ist SEO letztendlich einer von vielen Kanälen.
Das stimmt. Und wie ist hinsichtlich der Implementierung? Da kommen ja dann auch manche Sachen so, On-Click-Parameter, Mama, 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 Mecker, Mecker, Mecker. Ich meine, wir SEOs sind ja auch ständig am Meckern, wenn man irgendwas im Quellcode rumknuddelt.
Ja, bin ich ganz entspannt. Also gibt ja ein paar bei Kampagnen zum Beispiel, steht auch in meinem Buch übrigens, dieser Wechsel, den man natürlich machen kann, dass ich meine Kampagnenvariable nicht mit einem Fragezeichen trenne, sondern mit einem Hashzeichen. Dadurch kann ich wahrscheinlich einige Sorgen nehmen.
Definitiv.
Und ansonsten bin ich da ganz entspannt.
Und wer jetzt nicht weiß, was ein Hash ist und ein Fragezeichen, sollte sich einen neuen Job suchen, oder Markus?
Auf jeden Fall. Und aber ich meine, leider geht das bei vielen Web-Analyse-Tools nicht, mit Fragezeichen und Hash das auszutauschen. Habe ich festgestellt. Also
Echt?
viele, ja, also viele brauchen wirklich dieses Fragezeichen. Keine Ahnung warum.
Ja. Ich meine, dank Canonical ist das Problem nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber es ist immer noch ein bisschen ärgerlich.
Ja, Canonical. Lass nicht darüber reden.
Okay, dann lasse ich das mal. Okay, dann würde ich sagen, sind wir doch, glaube ich, haben wir einen richtig guten Roundup gemacht, oder? 1 Stunde 20, das heißt, wir haben jetzt auch nochmal komplette 40 Minuten uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, ich glaube, da gibt es weniger Input bei den manchen Fachkonferenzen und dem Thema. Müssen wir ein Preisschild dran machen. Wo Preisschild, 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 bin ich gerade am Fragen. Seonaut, wenn du dir selber zuhörst in deinem eigenen Podcast, also sozusagen den anderen Leuten auf deinem Sender, heißt das eigentlich Sender? Weiß ich nicht. Müssen wir immer fragen. Bau doch mal einen Flatter-Button ein, dann können Leute uns auch sagen, ich finde das toll. Das fände ich, und zwar so, dass ich auch weiß, dass sie es ernst meinen und nicht einfach nur vor sich hin getweetet haben, was ja nicht so viel kostet. Einfach so ein paar Themen einführen. Fände ich wirklich mal sehr nett. Ich spende dir auch gerne diese Mindestdings da, die man da reinwerfen muss, die 2 Euro, wenn du Lust hast. Aber ich denke, das ist etwas, das sollten wir hier dem Projekt mal geben. Fände ich, glaube ich, sehr lustig. Mal gucken, ob das angenommen wird. Oder, Markus?
Aber eigentlich brauchen wir viel mehr noch Feedback, Input von euch, Kommentare, Kritik, Ängste, Sorgen, alles.
Genau, die 20 Kommentare, Timo, die ich von dir geklaut habe, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Ich kann sagen, die ganzen Aufforderungen und die ganze Intro kommen mir noch sehr bekannt vor aus unserem Mode 2-Podcast.
Genau, den habe ich ja auch immer sehr stark empfohlen und dann habt ihr aufgehört zu senden. Ihr müsst irgendwie, egal wer, einfach mal irgendwann eine weitere Folge Mole 2 machen. Ich warte schon drauf auf meinem.
Ist gerade Sommerpause.
Genau. Die Sommerpause ist im November. Das finde ich gut. Markus, könntet ihr auch mal machen, irgendwie so. Wir machen dann so Sommerpause. Da gibt es dann immer diesen Aufguss.
Sommerpause, genau. Wir gehen mit Ferrero Rocher im Gleichgang. Die haben drauf Sommerpause.
Das stimmt, die haben auch immer ewig. Ja, das stimmt. Aber jetzt sind sie wieder da. Ich habe sie heute irgendwie erst wieder im Naschkörbchen gehabt.
Genau.
Genau. Super, dann würde ich sagen, gehen wir raus aus dem Thema. Und gehen noch ganz kurz in unsere Rubrik der lustigen Stellenausschreibung. Und zwar haben wir da einige. Und zwar einmal, also ganze 4, das ist unglaublich, weil wir sollten bald nochmal hier so eine kleine Jobbörse aufmachen. Ich nehme mal den ersten. Machen wir so eine Reihe, Markus, oder?
Alles klar.
Genau, also von Manpower Professional, whatever that is, die suchen einen Praktikumsmensch für das Thema SEO. Und ich muss mal ganz kurz aufmachen, vielleicht finde ich auf der Seite noch ein bisschen mehr. Die sind halt alle so live. Das ist ja, mein Netz ist so wahnsinnig schnell. Erste Erfahrungen wären wünschenswert, wie immer. Praktikum sagt, ist natürlich nur wünschenswert, weil ein Praktikant darf noch lernen. Ach, Manpower, das sind diese Personalvermittlungs Zeitarbeitsgedöns oder sowas, oder? Genau. Ausgeprägt Internetaffinität, Deutschkenntnisse, ja, das hilft natürlich immer weiter. Und Fähigkeit, sich unterschiedlichen Themen einzuarbeiten, also wie immer. Aufgaben, Kommunikation mit Bloggern. Ich glaube, das klingt eigentlich sehr nett. Kommunikation mit Bloggern, das heißt, so ganzen Tag mit seinen Freunden telefonieren, was immer mehr. Ansprachen vom Webmaster per E-Mail, aber nicht doof, gell? Ich kriege ganzen Tag doofe E-Mails von Leuten, die nicht wissen, wen sie da anschreiben. Aufpassen, wen ihr anschreibt. Community-Arbeit und auch ein bisschen was Konzeptionelles. Also, ich denke, das Ganze kann wirklich Spaß machen. Das Ganze in München. Ich glaube, da gibt es allerdings für Praktikanten keine Wohnung. Ich weiß nicht, wo die dann wohnen, die man sich leisten kann. Aber wenn ihr irgendwie einen reichen Vater habt, so dass ihr oder Mutter oder sonstigen Familienangehörigen, die euch eine Wohnung in München bezahlen können, dann Manpower Professional zum SEO-Praktikum.
Es gibt ja in München Wohnungen, die sich auch Praktikanten leisten können. So ist es ja nicht. Aber die liegen halt dann nicht gleich am Marienplatz. Aber wir haben noch ein paar andere Stellenangebote. Zum Beispiel bei Rocket Internet. Wer kennt es nicht?
Das ist eine gute Frage.
Rocket Internet. Genau, die suchen auch ein Inhouse-SEO und bla bla bla, Aufgabengebiet, Suchmaschinenoptimierung unserer nationalen und internationalen Seiten für alle Dimensionen der Universal Search nach Google-Richtlinien.
Hört, hört, das ist ja ganz neue Töne aus der Ecke.
Ich denke, wir sollten gleich zum nächsten Angebot kommen.
Genau. Die Kollegen von Kaufda. Das ist ein Portal, was sich darauf spezialisiert hat, diese Werbeflyer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Aldi, Lidl, Möbel Max, was whatever, Götz, Schuhe, einzuscannen und online zu stellen und ranken da dann so lustige Sachen. Ich glaube, so Aldi, Darmstadt und so ein Kram ranken die überall. Das ist wirklich, also natürlich nur in Darmstadt, aber halt mit vielen Kombinationen. Und die machen auch eine OCR drüber und vertecken die Dinger dann. Also so, dass die Sachen auch wirklich gut auffindbar sind, sehen in Sistrix auch gar nicht schlecht aus. Ich kenne die Kollegen persönlich, ein super nettes Team. Und die suchen jetzt einen Junior-SEO-Manager, der sich einfach eigenverantwortlich um die Konzeption und Durchsetzung, das heißt also, seid ein bisschen laut, von SEO-Projekten kümmert und in die SEO-Strategie von Kaufda weiterentwickelt. Klassischerweise natürlich auch Link-Building und Social Media. Also ihr solltet wie schon wissen, wie man, also sagt bitte zu Facebook, nicht Fatzebook oder so. Und das ganze Thema zu machen. Ich denke mir, Entscheidungsgrundlage, Analyse und Monitoring für die Geschäftsleitung, klar, das Team ist noch relativ klein, aber extrem engagiert. Wie gesagt, ich war da, ich war bei den Kollegen schon gewesen, weil wir mit denen auch schon etwas enger Kontakt haben. Macht Spaß. Ganze natürlich in der Boomtown in Deutschland, überhaupt in Berlin. Da kann man sich dann auch als Praktikant eine Wohnung leisten.
Kommt drauf an, wo.
Aber nicht mehr in Prenzlberg, genau.
Genau. Und jetzt haben wir noch einen Job-Offer hier. Das ist bei der Otto Group. SEO-Spezialist für otto.de. Also ich denke, für jeden, der so ein bisschen modebewusst auch ist, bietet sich das an, wer da einfach Lust hat. Das Ganze dürfte in Hamburg sein, oder?
Ja,
Da hast du
davon gehe ich aus, ja.
Bei Fragen kann man sich an den Markus Arfert wenden.
Genau. Xing. Wir verlinken dann auch sein Xing-Profil. Der hat extra gesagt, man kann ihn direkt anschreiben, weil er hat uns das, übrigens ein Riesendank auch an der Stelle an Markus, weil er hat uns das direkt, also mir direkt über Xing geschickt. Großer Aufruf, wer irgendwelche Stellen hat, schickt uns die einfach. Wir promoten die hier dann. Macht Sinn. Also, ich glaube, als allererstes kann der erstmal die URL von dieser Jobbörse optimieren. Ich glaube, die ist echt übel.
Aber statt euch Jobs zu schicken, kann man sie wahrscheinlich auch gleich verkünden, ne? Weil wir suchen nämlich auch permanent. Und zwar Web-Developer, gute Web-Developer, Conversion-Experten oder die, die es werden wollen. Und natürlich auch immer Web-Analysten oder die, die es werden wollen. In der schönsten Stadt Deutschlands in Hamburg und in einem schönsten Büro Deutschlands, nämlich bei Tracken.
Ist es noch das alte, wo ihr die Veröffentlichung hattet?
Ja, genau.
Das ist super. Also da kann ich ganz, also schön, ist kaum Ausdruck, das ist fantastisch.
Große Dachterrasse und wunderbare Teamatmosphäre, hervorragendes, schönes Team, nettes Team vor allem und sehr fittes Team und macht richtig Spaß. Also Web-Developer, Conversion-Optimierer, Web-Analysten, nehmen wir alles.
Das klingt auf jeden Fall hervorragend.
Genau. Also da würde ich sagen, da habt ihr jetzt aber, also wer jetzt noch keinen Job gefunden hat, muss ich ganz ehrlich sagen, der muss dann zu Wie wandern aus. Wie heißt eure Serie, die da, wo die auswandern?
Die ist doch nicht bei uns, oder?
Echt, keine Ahnung. Für mich ist alles Fernsehen 1. Kriegt ihr nichts von dieser GZ-Gebühr ab? Da läuft was falsch.
Tatort läuft übrigens auch nicht bei uns.
Wer?
Tatort nicht bei uns.
Tatort läuft nicht bei. Ja, das hat man schon gemerkt. Da sind keine Werbung drin. Und der ist, obwohl er so lang ist, da könnten ein paar reinpassen.
Schaust du Tatort, Jens?
Manchmal. Das letzte war irgendwie. Der letzte Sonntag, der war etwas depressiv und der davor, der hatte keine Handlung. Das war geil. Das war ja irgendwie so eine Bitte essen Sie gesund Tatort. der überhaupt keine Handlung hatte. Das war geil.
Leichte Unterhaltung am Sonntagabend.
Genau. Exakt. Also da würde ich sagen, sind wir allerdings, aber wie ihr merkt, wir rennen raus aus Scope. Wir haben eine Stunde 30 geschafft. Dann muss er ohne Musik. Das heißt, da müssen die Kollegen dann halt doch ein bisschen nachlegen. Die schummeln ja immer von wegen hier Seonaut immer sagt, ja, ich bin ja doch ein bisschen länger, Jens. Sag ich, ja, super, ist ja auch 8 Stunden Musik drin. Da kann ja jeder 8 Stunden senden, gell? Wie immer, was an euch wichtig ist, kommentiert, sagt, was ihr haben wollt. Wir haben noch ein bisschen was im Themenspeicher, uns haben auch schon Leute angeschrieben. Auch dieses KPI-Thema, jetzt hat uns jemand gesagt. Ansonsten, wo kann man uns treffen? Mich kann man treffen auf der SEOCom. Markus, dich kann man auch treffen auf der SEOCom.
Ich bin noch gar nicht sicher, ehrlich gesagt.
Okay, man kann Markus auch sicher nicht treffen oder man weiß es nicht so genau. Wir hoffen aber, dass ihr da ist. Dann bin ich natürlich auch dann auf der SES Berlin. Timo, bist du da eigentlich auch?
Ich?
Ja?
Ja, ich bin eingeladen. Ich wäre auch gerne hingegangen, aber habe
Ach, du
leider
bist ja in Darmstadt, stimmt. Du musst ja mein Büro warm halten in der Zeit, das stimmt.
ganz genau.
Fantastisch, das stimmt. Also, ich habe aber die Vorteil, ich kann vorbeikommen in Berlin. Wenn jemand da ist, einfach vorbeikommen und dann schnacken wir ein bisschen. Ich glaube, das Abendprogramm war letztes Mal relativ mau. Das heißt, wir müssen uns da selber irgendwas organisieren, schon frühzeitig, dann klappt das Ganze schon. Wie gesagt, ansonsten Kommentare, Kommentare, Kommentare und die 20 wollen wir wieder sehen, damit wir mit Model 2 gleichziehen können an der Stelle. Und ich würde sagen, dann von mir aus erstmal tschüss.
Vielen Dank und
Für die
tschüss.
Einladung natürlich auch, nicht?
Ja, immer. Tschüss.
Tschüss.